liebe Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und heute ist wieder volles Haus hier. Die Hanna ist dabei.
Hi.
Der Mario.
Hallo.
Und der Felix.
Hi, hallo.
Und der Philipp leider nicht, der ist im Urlaub. Wohlverdient. Aber ist bald wieder da, oder? Ich glaube, diese Woche, nächste Woche. Also nächste Woche genau. Zum Podcast ist er auf jeden Fall wieder da.
Und wir machen uns Sorgen, wer die Buchvergleiche macht.
Genau, ja. Könnte heute bei dieser Episode gar nicht so unwichtig sein. Ja, mein Gedächtnis hat mich da auch ein bisschen im Stich gelassen, aber offensichtlich weitreichende Abweichungen, ja. Wenn ich das so in manchen, zumindest Überschriften, ich wollte mich dann auch nicht groß spoilern lassen von anderen Reviews oder so, aber ich das richtig interpretiert habe, ist die Zeit der Buchsnobs eventuell ein bisschen vorbei bei Game of Thrones, die manche Sachen da auch nicht haben kommen sehen. Dieser aktuellen Folge. Aktuelle Folge heißt Oathkeeper, aber wir müssen natürlich nach einer sehr kontroversen Woche nochmal auf die letzte Folge zurückblicken. Aber vielleicht noch kurz der Hinweis erstmal, was wir hier machen, Game of Thrones. Wir machen wöchentlich den Podcast zur aktuellen Episode. Game of Thrones läuft ja in Deutschland bei Sky Go und Sky Anytime ab Dienstag, Sky Go immer schon ab montags und ab dem 2. Juni dann bei Sky Atlantic HD auch in der deutschen Version. Ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, letzte Woche hatten wir zwei kontroverse Sachen. Einmal natürlich die Folge an sich. Und dann hatten wir auf Serienjunkies noch das Interview von der lieben Hanna mit Sibel Kekilli, wo auch heftig diskutiert wurde.
Ein wunderschönes Wochenende hatte ich.
Und wir standen, ja, wir standen mit zwei Sachen ziemlich in der Kritik. Aber ja, ich weiß nicht, die Vergewaltigungssache. Ich mache jetzt extra keine Anführungszeichen in die Luft, weil die haben mich auch schon in vielen Kommentaren relativ geärgert. Ich glaube, also wo wir ja am heftigsten oder auch andere Reviewer am heftigsten für kritisiert wurden, ist die Sache, ja, das wurde jetzt zu aufgebauscht. Das ist doch bei weitem nicht die schlimmste Szene, die in Game of Thrones irgendwie mal jemand der Figur passiert ist. Da würde ich vielleicht, ja, da kann man natürlich auch noch mitgehen. Ne? Da wurden irgendwie schon schwangere Frauen ermordet, in den Bauch gestochen etc. Ich würde auch sagen, eine Figur wie Cersei ist vielleicht in ihrer Ehe mit Robert irgendwie schon, wurde schon härter irgendwie begangen. Aber, naja, kann doch gut passiert
aber
sein.
Aber wir haben es nicht gesehen.
Nee.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Und das Ding ist ja auch, dass bei den anderen, ich meine, keiner ist ja pro, ist ja in dem Sinne, was heißt pro, aber niemand würde ja sagen, als Jamie Bran aus dem Fenster geworfen hat, er hat ihn gar nicht aus dem Fenster geworfen.
Genau.
Also es gab ja nie sozusagen die gegenteilige Meinung
genau,
von
es Dingen vorher. Ging, also ich kann es jetzt nur für mich sprechen. Es ging überhaupt nicht darum, diese Szene jetzt als die schlimmste Szene ever und so weiter darzustellen. Vor allem habe ich die Folge, wie auch hier, wir haben die auf dem Screener schon gesehen. Das heißt, wir konnten die vor dem Feedback, wir konnten die ein paar Tage vorher schon sehen und haben das Feedback erst danach mitbekommen. Und ich würde auch sagen, deswegen habe ich sie zum Beispiel in meinem Review oder auch hier im Podcast haben wir sie diskutiert, aber auch nicht anders als andere Szenen vorher. Und dann hochgeschaukelt wurde es meiner Meinung nach, und da würde ich die Schuld nicht so sehr bei den Reviewern sehen, erst als dann Leute gesagt haben, ja, aber es war doch gar nichts Schlimmes. Es war weder eine Vergewaltigung, noch hat das irgendwie gegen Jamies aktuelle Charakterentwicklung gesprochen, etc., etc. Und dann haben sich andererseits wieder Leute angegriffen gefühlt, wie ich auch oder wie vielleicht ihr auch.
Ich glaube, jeder.
Ich wüsste halt nicht, wie ich es sonst beschreiben sollte. Und mich hat ein bisschen auch geärgert, dass die Leute dann, es gab ja diese Aussage von Alex Graves, dem Regisseur, der es eben auch als einvernehmlich beschrieben hat, weil...
Ja, hinterher wahrscheinlich.
Ja, weil er... das offensichtlich auch ähnlich wie im Buch inszenieren wollte, wo es eindeutig zweideutiger war, also deutlich, ich weiß nicht, also anders als in der Serie. Und da würde ich auch sagen, ey, es kann gut sein, wenn die Szene 5 Sekunden länger gewesen wäre, dass ich dann einer sehr anderen Meinung gewesen wäre, aber war sie nun mal nicht. Und Leute, die dann allein blind auf diese Aussage von dem Regisseur vertraut haben und dann sich da auch so reingesteigert haben und dann darauf gepocht haben, es ist halt keine Vergewaltigung und so.
Aber ich glaube, den Leuten muss es jetzt auch nicht unbedingt recht machen. Und also ich bin ja derjenige, der auch letzte Woche hier saß und vorletzte sich da auch sehr drüber aufgeregt hat über die Szene. Jetzt aber auch gar nicht so sehr darum, also es ging ja auch, es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie diese Szene dargestellt wurde und ob es das jetzt wert war, ja? Diese krasse Szene zu haben, aber war es das jetzt wert, zum Beispiel für den Charakter Jamie, dass wir, ich meine, ich gucke ihn mir jetzt in der aktuellen Folge an und denke die ganze Zeit nur, Arsch, ist mir total egal, dass du Brienne ein Schwert schenkst, Arsch.
Und auch Mario, es macht dich so sympathisch.
Ja, und, du spielst mir da auch sehr selten.
Aber es geht ja gar nicht darum, dass es schlimmer ist, ich meine, es ist eine andere Sache, als jemanden aus dem Fenster zu schmeißen, weil das ist nochmal eine ganz andere... ja, Ausnutzung von Macht ist und viel unangenehmer und keine Ahnung, aber die Darstellung ist ja auch die, worum es geht. Und mittlerweile habe ich erfahren, im Buch ist diese Szene wohl ganz anders dargestellt. Da dreht Cersei das tatsächlich um in etwas, das sie
möchte. Würde ich sagen, ganz anders, möchte. Aber
ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe
es gehört. Also das ist einfach,
du kannst dir einfach vorstellen, dass jedes Mal, wo sie in der Serie irgendwie No oder Stop it sagt, sagt sie im Buch Yes. Take me, do me. Also es ist wirklich...
Ja, genau, das habe ich gehört.
Ich dachte ganz ehrlich, wir lesen es gleich mit verteilten Rollen vor. Ich
habe nicht passend, drauf gefunden. Eine Rolle ist ja sie. Mario Giglio.
Also sie ist schon, also von den Dingen, von den Dialogszenen ist sie anders, aber man darf natürlich nicht, man muss erwähnen, dass sie halt aus der Sicht von Jamie
genau.
erzählt wird.
Und dann auch zu, nach der Aussage des Regisseurs jetzt in diese Szene zu gehen und nach kleinen, minuskülen Zeichen zu suchen, die vielleicht ja gemeint haben können, das ist echt ein gefährlicher Weg runterzugehen, weil, ey Jungs, sie hat nein gesagt, nein heißt nein und dann zu sagen, ja, aber da, ihre Hand hat sich vielleicht ein bisschen gelockert und das könnte euch, nein.
Ja, genau, also das sind ja auch die Sachen, die mich am meisten geärgert haben. Es ging dann auch teilweise so weit auf Facebook, auch von Kommentaren von Damen, die da geschrieben haben, ja, spätestens beim dritten No war die doch feucht wie sonst was. Das ging tatsächlich, das denke ich mir jetzt nicht aus. Das kam, wenn ich das richtig gelesen habe, von einer Dame bei Facebook.
Ja, aber ich meine, ich bin im Nachhinein ganz schön froh, dass es diesen Backlash bekommen hat, den es bekommen hat. Und wir haben es letzte Woche hier eingesprochen, bevor die Folge ja gelaufen ist im Fernsehen und bevor wir wussten, was da für ein Backlash wirklich passiert. Und dass da einer kam, fand ich recht befriedigend eigentlich. Also,
wie gesagt, ich fand eigentlich das Schönste, dass wir alle einer Meinung waren.
Ja, also, ich meine,
wäre auch schlimm, wenn nicht.
Nein,
wirklich,
aber ganz ehrlich, ich habe auch Tweets bekommen. Leute haben mich angetwittert, auch junge Mädchen scheinbar, also sie schienen weiblich zu sein und jung zu sein, wo es echt hieß so, ja, Hannah, sag mal, bist du sicher, dass es eine Vergewaltigung war? In meinem Freundeskreis, alle Freunde sagen, das sei keine gewesen.
Was ist das für ein Freundeskreis?
Ja, also bei sowas frage ich mich halt immer nur jetzt ihr als... Zum Beispiel als Männer, ja, ich sage jetzt mal, die Männer, die haben ja auch teilweise das geschrieben. Das heißt also, das wäre in Ordnung, wenn man eine Frau bedrängt, weiß ich nicht, sie küsst, sich auf sie schmeißt. Und wenn sie dann, es gab ja auch so Sachen, sie hätte sich ja mehr wehren können, ist ja oft die Argumentation. Das heißt, sobald sie nicht kratzt und schlägt, geht es dann in Ordnung. Wie gesagt, ich würde es von mir aus auch nicht als brutalste Vergewaltigung sein, aber ich wüsste, sexueller Übergriff, keine Ahnung, irgendwie so muss man es halt nennen. Und beziehungsweise, was ich einfach nur, oder was die Leute dann halt nicht... Es ging halt dann so weit, dass die Leute es nicht als negativ wahrgenommen haben. Und wenn man es nicht als negativ wahrnimmt, kann man es auch dann nicht diskutieren. Es wurde dann nicht mehr über die Entwicklung der Figur diskutiert, weil dann viele gesagt haben, es gibt hier gar nichts zu diskutieren. Und wir sagen, ja, es gibt was zu diskutieren, nämlich, dass eine Figur, die vorher eine lange Zeit sehr sympathischen Weg gegangen ist, jetzt eben umgedreht wurde. Und das finde ich interessant von der Erzählerseite her. Ist nicht uninteressant, ist halt aber eine harte Sache, mit der sich der Zuschauer auch konfrontieren muss.
Ist ja aber auch eine Sache der Inszenierung wieder, was dann das von der Macherart her wieder so ärgerlich macht. Hätte das vielleicht krasser inszeniert werden müssen, damit das ein bisschen schärfer rüberkommt, was hier überhaupt passiert, damit die Leute dann nicht so rüber gucken und sagen, ach ja, das war die Szene und jetzt machen wir weiter. Ja,
aber Frage, Alex Graves wollte es doch nicht als Vergewaltigung darstellen.
Ja, aber allein die Tatsache, dass er das irgendwie scheinbar irgendwie hot fand, auch noch, das macht es ja noch ärgerlicher irgendwie. Ja.
Also klar, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Endeffekt echt ein schlecht inszenierte Szene war, wenn sie nicht das Ziel erreicht hat, was sie erreichen wollten.
Ich glaube, es war ein Fehler im Endeffekt. Ja. Ich glaube, also wir wissen ja auch, dass hier George R. R. Martin vorher nicht konsultiert wurde.
Er hat sich auch auf sehr komische Art und Weise davon distanziert, also sehr eindeutig auch in einem Motto. Ja. Also mich hat man dazu nicht gefragt und so ein bisschen hatte so neutral, aber das ist ja ihre Show, aber ich hätte es vielleicht anders gemacht und das war schon ziemlich eindeutig.
Noch die letzte Sache, die Argumentation, die da bei vielen Leuten kam, ja, jetzt in der nächsten Folge werdet ihr ja sehen, die gehen ganz normal miteinander um, also ist eigentlich nichts passiert.
Ja. Also, keine
genau.
Wie unnötig aber das im Endeffekt war.
Da würde ich aber auch widersprechen, weil wir kommen ja nachher noch zu der Szene in der Folge schon ziemlich klar sehen, dass da jetzt ein noch krasserer Bruch zwischen den beiden
Figuren ist. Ja, okay, aber das war ja eigentlich keine Attitüde, die Cersei gegenüber Jamie nicht vorher schon hatte. Mhm. Und ich weiß nicht,
nee,
ich glaube, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie hier in der die ganze Zeit so tun, so als ob nichts passiert und als ob die Macher irgendwie den Tipp angenommen hätten von allen Kritikern, die machen, also ihr sollt wirklich so tun, als hättet ihr den Scheiß nicht gemacht letzte Folge. Okay.
Dann schneiden wir noch diese Nothing Szene happened. Raus.
Ja. Ja gut, was ja gar nicht möglich ist, logischerweise, ja, ne? Dass sie noch darauf reagieren.
Nee, aber es wirkte so.
Ja. Eine Sache möchte ich auch noch sagen, es kamen ja auch viele Kommentare, wo nicht nur drin stand irgendwie, wenn eine Frau ne, vielleicht sagt, dann meint sie ja, so das Übliche, was man hört, sondern es kam ja auch drin vor, sie haben ja schon miteinander geschlafen. Ach und deswegen so, ja, sei es sozusagen okay.
Kein Ding, dann die Vergewaltigung.
No, nein. Also nochmal.
Ich habe sogar mal nachgelesen, auch interessant, also ich glaube bis in den 80ern in Deutschland konnte eine Vergewaltigung auch nicht innerhalb einer Ehe stattfinden. Und das waren halt, das sind so alte konservative Werte, die da irgendwie noch vertreten. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Ne? Natürlich kann das innerhalb von einer Beziehung, wie gesagt, stellt es euch vor, ihr kommt zu eurer Freundin nach Hause, fallt so über sie her, wie Herr Jamie das in diesem Fall macht, fragt euch, ob es irgendwie in Ordnung ist oder nicht. Also ich weiß nicht. Oder lasst
es. Ja, macht's nicht.
Ich denke immer, genau, wenn sie Nein sagt, dann glaubt doch eher, dass sie Nein meint, als dass ihr denkt, sie könnte ja auch Ja sagen und dann vergewaltigt ihr sie. Also ich denke immer, ihr wollt ja auch nicht der Vergewaltiger sein. Also lasst es.
Ja.
Don't do it.
Ja, wie gesagt, es ist jetzt schade, dass man so darüber sprechen muss, weil ja.
Ich finde es erschreckend, ja, ganz ehrlich. Ja. Je länger ich drüber nachdenke, und es hat mich auch am Wochenende, ich habe echt viel drüber nachgedacht, und ich dachte nur so, abgesehen davon, dass halt die Kommentatoren auch bei Serienjunkies so super krass waren, bei Facebook sowieso, ich meine, auf Facebook, aber es hat mich echt geschockt. Es hat mich wirklich geschockt.
Ich kann das nachvollziehen, absolut. Also ich hatte auch ein Gespräch noch mit einem Kumpel gehabt über dieselbe Sache, und der war auch, sag mal, eher von diesem Schlag, was wir kritisieren, wo ich ihm auch ein bisschen die Augen öffnen musste. Und der hat zum Glück auch eingesehen. Also ich... Das ist wirklich für mich auch persönlich so eine Sache gewesen, wo ich dachte, also es gibt nur eine Art und Weise, sich das anzugucken und das zu bewerten. Also eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Das ist halt die Art und Weise, wie wir uns damit gerade auseinandersetzen.
Ja, ja, ich weiß. Ja, dabei ich müssen wir es wohl beruhen lassen. Ich wollte eigentlich schon gar nicht so weit gehen, dass wir jetzt auch, glaube ich, ist jetzt schwierig, dass wir sagen, ja, wir haben hier die ultimative Wahrheit. Aber mir geht es eigentlich nur darum, dass man es als etwas Negatives ansieht, diese Szene, und das nicht verharmlost oder... ja, weil dann hätte man halt, wie gesagt, darüber diskutieren können, was das für die Serie und für den Charakter bedeutet. Das wurde halt so gut wie gar nicht mehr gemacht, weil sich einige Leute gesagt haben, es hat nichts für den Charakter zu bedeuten.
Ja, und das wiederum das bedeutet halt wieder so viel für unsere Welt, das ist,
spooky.
Ja. Ja. Okay, also, machen wir weiter. Diesmal wurde mehr auf Hannah eingeprügelt, als auf alle. Ja. Wir haben ja noch das gute Interview mit der Sibel.
Genau, da möchte ich einmal vorweg so ein paar Sachen einfach auch euch Lesern mal erzählen aus der Welt eines Serienjunkies. Und zwar, es gab ja viele Kommentare, die auch sagten, erstmal, wer hat die Lotterie der scheiß Fragen gewonnen? Ich.
Yay. Also zur Aufklärung, wer es jetzt nicht gelesen hat, auf Serienjunkies.de gab es ein Interview von Hannah mit Sibel Kekilli, was du in Hamburg geführt hast. Und es war ein bisschen... Es wurde ein bisschen sich angezickt am Ende.
Also wie gesagt, ich hatte das ja auch schon im letzten Podcast oder vorletzten Podcast erwähnt, es war wirklich, Sibel Kekilli war wirklich reizend. Also ich muss sagen, sie war sehr, sehr nett, sie war sehr sympathisch. Das Interview ging 35 Minuten, also so ziemlich lang. Es war ein Einzelinterview. Ich habe relativ viele Fragen gestellt. Ich gebe zu, dass die Fragen eingefärbt waren. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Interview kann ruhig eingefärbt sein, denn auch Felix zum Beispiel hat da ja auch die Freude, von anderen Medien die Interviews zu lesen, die an dem Tag da waren.
Richtig.
Und ganz ehrlich, ihr müsst nicht Serienjunkies lesen, wenn ihr hören wollt, oh Sibel, du bist die tollste Schauspielerin der Welt und Shay ist der geilste Charakter der Welt.
Dein Englisch hört sich so exotisch an.
Oh, das ist so faszinierend und ich höre es so gerne. Genau, dafür müsst ihr nicht Serienjunkies lesen. Dafür haben wir einen Axel, der eine Review schreibt, dafür haben wir Mari, der eine Review schreibt und Felix und Thomas. Also ihr kriegt schon eine Meinung bei uns und ich glaube, vielen von uns gibt es diese Meinung in der Redaktion, dass wir Shay, dass wir Probleme haben mit der Rolle der Shay auf unterschiedliche Art und Weise. Sei es mit der Darstellung von Sibel Kekilli, sei es mit der Ausarbeitung im Unterschied zum Buch und sei es vor allem in der dritten Staffel mit, wohin führt diese Rolle? Wir erfahren eigentlich nicht genau, warum Tyrion sie liebt. Und ich gebe zu, dass vielleicht meine Fragen diesbezüglich nicht eindeutig waren in diesem Interview. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch relativ schwierig. Du sitzt jetzt Sibel Kekilli gegenüber und ich mag diese Frau wirklich gerne. Ich finde, sie hat toll gespielt in Gegen die Wand und Die Fremde. Also wirklich, sie kann sehr, sehr gut schauspielern. Ihr jetzt irgendwie verklickern zu müssen, ich finde deine Shay ziemlich scheiße. Und ich finde die Rolle mir bringt die Rolle nichts. Deswegen habe ich versucht, das natürlich in Worte zu fassen, die vielleicht in eine andere Richtung gehen, wo es um den Akzent geht.
Ja.
Wo es um die Frage geht, wie ich mir Shay, dass ich Probleme habe mit der Rolle der Shay.
Ich mag ihren Akzent.
Also, ne, das sind so verschiedene Sachen, wie ich versucht habe, das rüberzukriegen. Und ich gebe euch absolut recht. Ich habe, als dann die Response kam von ihr, die halt sehr auf Verteidigung der Shay-Rolle basierte, kam ich natürlich ganz schön ins Schwimmen. Also ihr müsst mir vorstellen, ich habe schon einige Interviews gemacht, aber ich habe, ja, ich habe ganz schön geschwitzt in diesem Interview und dachte wirklich nur so, Gott, wie komme ich hier wieder raus und wie kriege ich die Kurve vor allem, ne? Da sind ja auch noch ein paar Aufpasser dabei beim Interview, auch vielleicht so für euch die Information. Wir haben angefragt, ob Film und Ton erlaubt sind, das wurde abgelehnt. Und auch generell muss ich sagen, das Interview wurde ja auch, wie in Deutschland üblich, abgenommen. Und jetzt werde ich mal Anführungsstreiche in die Luft machen, tick, tick, abgenommen. Also da könnt ihr euch vorstellen, was mit diesem Interview noch, mit dem Originalinterview noch passiert ist. Nur so viel zu den Modalitäten eines Interviews mit deutschen Stars. Ja. Ich stehe zu dem Interview, ich stehe auch dazu, dass ich weiterhin Probleme habe mit Shay. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Rolle. Es gab ja auch einen großen Spoiler-Teil, den wir jetzt nicht weiter erwähnen werden. Aber ja, also wie gesagt, danke für eure Kritik. Aber ich stehe dazu.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch durchaus auch Probleme mit Shay. Ich glaube, die Leute haben sich ein bisschen daran aufgehängt, dass du es, oder ich weiß nicht, das kam anscheinend so rüber, als Hanna, als würdest du es so sehr mit dem Buch vergleichen. Ich habe unabhängig davon auch Probleme. Ich finde, und das liegt gar nicht so sehr an Sibel Kikkeli, sondern einfach die Szenen mit ihr fand ich nicht sonderlich interessant in letzter Zeit. Die Beziehung zwischen Tyrion und ihr fand ich auch nicht sonderlich interessant inszeniert. Ich habe das Gefühl, es gab jetzt 10 Szenen, wo sie irgendwie zickig war und er sie abgeblitzt hat lassen.
Die Folterszenen von Ramsay und Tyrion,
das ja, ist immer wieder dasselbe. Viel mehr also gab es irgendwie nicht. Ist jetzt nicht so, weil Tyrion ist ja echt noch einer der wenigen Figuren, wo man super sympathisiert, ja, deswegen, und wo man jetzt so denkt, so, ach, und der hat auch noch diese krasse Liebe, die darf er nicht verlieren. Das habe ich halt gar nicht. So, Shay ist halt da ab und zu.
Ja, aber ich glaube, klar, warum Shay für mich funktioniert, ist gar nicht so sehr, weil ich jetzt an Shays Charakter selbst interessiert bin, sondern weil man so sehr in Tyrion investiert ist, dass man denkt, oh nee, dem soll nicht noch was Schlimmes passieren. Ja. Und ich aber als derjenige, der das Buch hier nicht kennt, ich denke mir die ganze Zeit nur so, oh nein, wir haben sie nicht aufs Schiff gehen sehen. Oh nein, jetzt muss Tyrion wahrscheinlich irgendwann, kommt er irgendwo hin und dann ist ihr Kopf auf dem Spike und so. Und dann leidet der Tyrion wieder, das wollen wir doch nicht. Und
aber denkst
das
du wirklich, das ist so sie? Wie,
ja, schon.
Also mir fehlt da wirklich diese, ich hätte, glaube ich, emotional kaum richtig ergriffen, wenn Shay was passieren würde. Muss ich so hart sagen. Ich weiß nicht, weil irgendwie funktioniert wirklich der Charakter. Ich habe auch das Interview von dir Korrektur gelesen und habe mir das durchgelesen und dachte so, ja, meine Meinung stimmt, ich würde dieselben Fragen stellen, weil mich das auch an der Figur stört. Und dann muss man einfach mal auch die Person, die diese Figur spielt, vielleicht auch damit konfrontieren. Und es ist ja auch in der Redaktion generell diese Meinung auch da gewesen, die du dann ausgefiltert hast, Hanna. Und wenn ich jetzt diese Figur habe und der passiert irgendwas in der Serie, weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich sage, oh, der arme Tyrion, jetzt hat er seine Shay verloren. Ich weiß nicht.
Das ist so. Ja, ich sag, also wir haben ja jetzt hier verschiedene Meinungen, ist auch interessant. Ich finde, man hätte es besser machen können, genauso wie die Brand-Storyline besser sein könnte. Ja. Das ist jetzt für mich eins von vielen. Ich würde jetzt gar nicht Sibel Kikkeli, wie gesagt, als irgendwie, es gab auch genug Meinungen, die sagen, die schlechteste Schauspielerin im Cast oder so. Das würde ich auch überhaupt nicht sagen.
Nein.
Für mich ist es sozusagen nochmal zurückführen auch noch auf Talisa. Für mich ist es so ein Talisa. Also ich merke, dass wenn die Szene kommt mit Tyrion und Shay, und ich gebe euch absolut recht, ich finde, die sind sehr repetitiv. Also du kannst eigentlich jede Szene nehmen, die passiert ist, und sie eigentlich austauschen mit der davor.
Am Anfang
das
war
kannst
es
du bei
noch
Khaleesi Szenen auch. Ja. Muss ich wieder damit anfangen.
Ich fand am Anfang hat's mich noch mehr mitgenommen, genau, irgendwie, wo sie sich kennengelernt haben vor dieser Schlacht und so. Das hatte irgendwie was, aber es hat halt ein bisschen nachgelassen. Aber wie gesagt,
in King's Landing war es dann wirklich so langsam immer dasselbe und es war nichts Neues, nichts, wo ich sage, ich fühle jetzt mit diesem Pärchen.
Aber gut. Dann,
ja, also wie gesagt, vielen Dank für eure Meinung. Ich habe es mir zu Herzen genommen. Ich habe mir auch zu Herzen genommen, beim nächsten Interview vielleicht noch exaktere Fragen zu stellen. Aber glaubt mir, wie gesagt, es gibt auch vieles, was man halt nicht durchbekommt und wo man natürlich auch aufpassen muss, was man sagt.
Wenn das dann rausgekürzt wird, kann sein, dass der ganze Text darunter leidet.
Gut, jetzt haben wir doch schon 20 Minuten drauf und so Einlage. Ich dachte, heute schneller. Jetzt würde ich gerne mit der neuen Episode anfangen, die heißt Oath Keeper. Nochmal natürlich die Spoilerwarnung, obwohl die meisten, ja, das ist jetzt schon wieder egal, aber wir spoilern hier natürlich alles bis zur aktuellen Episode und schreiben könnt ihr uns immer an podcast@zayandjunkies.de, falls ihr jetzt ausschalten wolltet, weil ihr die Episode noch nicht gesehen habt. Ja, legen wir los. Die Folge ist interessanterweise unter der Regie von Michelle MacLaren entstanden, was ich immer ziemlich positiv finde, weil es echt eine gute Regisseurin ist. Da merkt man auch meistens nochmal so den eigenen Touch von ihr, geschrieben von Brian Cogman. Weiß ich nicht, ob der jetzt schon viele Episoden vorher gemacht hat. Ich glaube, am Anfang haben ja alle Episoden Benioff und Weiss und oder George R. R. Martin geschrieben, aber der oder fast alle. Es hat sich jetzt so ein bisschen erweitert, der Writer's Room sozusagen. Aber gut, auf jeden Fall nicht von Benioff und Weiss oder von Martin geschrieben, die aktuelle Episode. Und ich würde mal mit, wir starten in Marine und quasi mit einer kleinen Szene zwischen Missandei und Grey Worm, die so eine kleine Sprachstunde da haben.
Als ich das sah, dachte ich, das gefällt dir bestimmt, weil du so ein Grey Worm-Fan bist.
Ja, ich finde
Grey Worm. Ein Herz für Grey Worm, ja.
Ich finde Grey Worm ist irgendwie cool gecastet oder sehr treffend gecastet. Oder zumindest weiß ich nicht, funktioniert die Figur so für mich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die im Buch dargestellt war. Und fand es interessant, dass jetzt zum ersten Mal, also mal dieses Sprechen war jetzt nicht so furchtbar wichtig in der Szene, fand ich, dass jetzt zum ersten Mal, man wusste nie so, wie, wo er steht, als dieser Unsullied, der irgendwie 20 Jahre lang keine Emotionen zeigen durfte. Und ja, was geht eigentlich bei ihm? Und jetzt hat man erfahren, das fand ich interessant, dass er offensichtlich wirklich doch, wenn er was empfindet, dann ist es vor allem Hass gegenüber diesem, den ehemaligen Sklaven. Treiber.
Ist ja gerade auch dann dieser Hass, der in den ersten 10 Minuten der Folge nochmal klar zum Ausdruck gebracht wird. Ja. Nicht nur durch Grey Worm, sondern auch durch die Sklaven dann in Marine, die wir dann nochmal genauer zu sehen bekommen. Aber bei Grey Worm fand ich es auch ganz interessant. Also erstmal diese kleine Bewegung seiner Hand in Richtung von Missandei. Ja. Und da war ja schon in der zweiten Folge, wenn ich mich recht erinnere, diese Anspielung von Dario Naharis, dass gut, wahrscheinlich Grey Worm wirklich was übrig hat für Missandei, aber rein sexuell wird da nicht viel möglich sein für Grey Worm. Dennoch darf man ihm ja diese Gefühle nicht entsagen. Also es ist ja dann, scheint ja wirklich was davon zu haben, von dieser Beziehung zu diesem Dolmetscher, aus dieser Dolmetscherin. Das fand ich eigentlich ganz schön, war eine schöne kleine Szene und Grey Worm, wie du hast es gesagt, schöne Figur eigentlich, gefällt mir auch sehr gut und bringt das gut rüber, der Schauspieler, dessen Name mir leider jetzt nicht
geläufig ist. Ich habe jetzt auch nicht zur Hand.
Aber er macht's gut.
Ja. Definitiv. Und vielleicht können wir allgemein das so als ein bisschen als Paket besprechen, diese ersten 10 Minuten. Was dann passiert ist, so im Schnelldurchlauf, ist, dass Grey Worm mit so ein paar Anzahlig quasi Waffen reinbringt und quasi die Sklaven dazu motiviert, sich aufzulehnen, was sie dann noch machen.
Ja? Ich finde ganz interessant, man fragt sich ja, wie kommen sie in die Festung rein? Ja. Ne? Und sie gehen durch die Kanalisation, falls Leuten das nicht ganz klar war. Ja. Ne? Also stinky.
Ja. Ich habe auch kurz gedacht, hätte man jetzt einfach mit den ganzen Sklaven rausmarschieren können, zurück durch die Kanalisation. Aber das war, glaube ich, auch im Endeffekt nicht so der Plan. Ne? Richtig, der Plan war, die Leute irgendwie zu motivieren, damit das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein größerer Sieg irgendwie auch
ist. Ich meine, interessant dazu, ich muss jetzt mal kurz Philipp seine Position einnehmen und diesen Buchvergleich vielleicht bringen, ist vielleicht, dass der Angriff auf Marine im Buch eigentlich ähnlich abläuft, aber es gibt noch ein paar andere Charakterkonstellationen, die jetzt hier ausgelassen wurden oder vielleicht noch kommen. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen oder verraten. Aber ich bin gespannt, wie sie das aufgreifen werden, denn es gab ein paar andere Figuren, die bei dieser Aktion im Buch mehr im Mittelpunkt standen. Hm. Also jetzt ganz dubios, ohne zu viel verraten zu wollen.
Was ich dann echt gut fand, also ich fand diese ganze Eröffnung sehr, sehr gut. Ich musste heute auch das Review schreiben und hab mir das nochmal angeschaut und dachte erst so, ja, irgendwie diese Szene am Anfang, das ist halt so eine kleine Einführungssequenz und so. Aber ich finde, es hat alles sehr gut ineinander gegriffen, aus verschiedenen Gründen. Einmal gibt es dann diese Sequenz, wo Danny dann noch so gefeiert wird. So. Und dann dachte ich erst so, das ist aber arg pathetisch. Und dachte so, das ist jetzt ein bisschen kitschig irgendwie. Aber ich glaube, es war Absicht, weil dann im nächsten Moment dieser Bruch kommt, wo dann Leute auf ihrem Befehl hin gekreuzigt werden quasi. Und ich glaube, es war extra so angelegt. Und da haben wir auch dann wieder den Rückgriff auf die erste Szene, wo wir mit Missandei jemanden haben, der irgendwie noch positiv dem Leben gegenüber eingestellt ist und mit Grey Worm jemanden haben, der irgendwie aber auch einen gewissen Hass noch hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, dann hat man am Ende da Khaleesi, die es wird natürlich dann so inszeniert, so ein bisschen, ich habe es beschrieben, als der ist jetzt der Höhepunkt ihrer Macht, ne? So ist wie der Auferstehung des Hauses Targaryen. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, The Mad King und so weiter, da gab es immer so einen Funken, man weiß nicht, wohin schlägt so ein Targaryen aus, ihr Bruder.
The gods have tossed a coin.
Genau. Ja,
und wurde 50, es eigentlich, 50, wollte ich gerade fragen, wurde es in den Büchern eigentlich jemals deutlich gesagt, dass zum Beispiel Joffrey so wahnsinnig war, weil er eine Frucht der inzestuösten Liebe ist und dass die Targaryens deswegen tatsächlich auch gerne mal
ich glaube, das ist vielleicht schon also so ein
im
bisschen
Buch erinnere ich mich wirklich direkt an diesen Satz, ich weiß nicht, wie er ihn gesagt hat, dass halt wirklich bei einer Geburt von einem Targaryen
nee, das kommt auch in der Serie.
Das ist auch in der Serie, genau, dass halt wirklich das haben halt die Götter haben entschieden. Ja, entweder wird halt okay oder halt eher weniger. Und ich meine, wir haben beim Bruder von Danny gesehen, dass der halt auf der einen Seite war und Danny dann für uns eher auf der anderen.
Aber biologisch betrachtet geht es ja in eine andere Richtung. Ne? Es geht dann sozusagen in Verrücktheit und nicht in Behinderung.
Ja.
Ne? Also das, die Welt von Westeros ist biologisch eine andere, ne? Weil es jetzt andere Folgen hat.
Ja.
Ich fand ja auch sehr schön sozusagen, wie Marine aussah. Also diese Szene, wo Dani dann so oben übers Land guckt. Mhm. Ne? Du siehst dann so die grünen Wälder und Flüsse.
So bergig so ein bisschen, ne? Und so Täler.
Und dann dieser Schnitt auch, wo sie so vor der Pyramide steht und dann siehst du oben den ehemaligen Vogel oder wie auch was auch immer das war.
Die Harpie.
Mit diesem Targaryen-Wappen, ne? So halb so drüber hängend. Also ich fand, es war auch von den Special Effects ein Wahnsinn.
Ja.
Ich würde noch ganz kurz gerne den Baristian Sammy erwähnen.
Ja.
Du hattest ja das gesagt mit Grey Worm und Missandei, diese beiden Seiten. Und bei Sammy merkt man auch, dass er auf jeden Fall diese Erfahrung einbringt eigentlich für sie und ihr eigentlich schon Rat gibt, dass es vielleicht nicht sinnvoll wäre, jetzt diese Ungerechtigkeit lieber doch mit Gnade nicht bestrafen, sondern damit so zu walten sozusagen. Zu kontern, genau. Und sie ist halt doch relativ hart dann. Was man ihr zu einem zugutehalten kann eventuell, weil sie halt die Sklavenrecht sich halt auf diese Seite wirklich schlägt und einen gewissen Gerechtigkeitssinn hat. Zum anderen ist es doch vielleicht ein bisschen zu drastisch und sie weiß nicht, was sie sich dafür noch für Probleme macht, eventuell auch in der Stadt, wer weiß. Dass halt auch andere Parteien sagen, jetzt hat sie halt diese Sklavenhändler und diese Sklavenhalter so an den Pranger gestellt und das ist schlecht für unsere Wirtschaft hier in der Slaver's Bay und sie holt sich vielleicht neue Feinde ins Boot.
Ich würde mich aber auch fragen, was hättest du mit denen gemacht? Hättest du sie einfach freigelassen oder hättest du ihn auch...
Nee, das auch nicht. Das ist halt eine schwierige Entscheidung, deswegen kann ich sie auch, also diese Situation auch nachvollziehen. Ne?
Und aber sie bleibt halt, also ich finde, das hatte echt mal wieder einen interessanten Aspekt in die Storyline gebracht, weil sonst war es immer so, Danny ist die Gute, sie befreit Sklaven. Vielleicht kann man sagen, sie war auch schon vorher ziemlich hart unterwegs, als sie da von den Unsullied irgendwie die komplette Stadt oder die, auch die Sklavenhalter hat abmetzeln lassen. Aber jetzt war es halt echt so eine bewusste Entscheidung. Ich kann die auch überleben lassen und kann Gnade walten lassen sozusagen. Ja, hab's jetzt nicht
die
getan.
Die Frage, wie viel von der Dothraki-Kultur da in sie eingegangen ist in der Zeit.
Ja.
Und außerdem, wenn sie jetzt auch mit der Flagge, mit der Targaryen-Flagge und so, sie scheint ja so ein bisschen Brand Recognition damit betreiben zu wollen und damit die Leute auch jenseits der Narrow Sea das mitbekommen, so hier geht ein bisschen was los.
Ja, von Drachen haben wir aber nichts gesehen. Ne? Die sind bei Checking of
CGI-Budget ist doch für diese Staffel.
Das ist ja auch wie letztes Mal. Ne? Tywin erzählt ja auch schon, ne? Von der
die wissen Bescheid. Aber von mir aus hätten wir aber das auch gar nicht alles gebraucht. Von mir aus hätten wir auch, also nach dem Ende der letzten Folge, hätten wir die meinetwegen auch schon wieder auf die Road schicken können und dann, jupp, die Sklaven haben wir jetzt auch.
Ja, aber meine Hoffnung ist jetzt, dass es, glaube ich, jetzt gegessen ist, oder? Mit diesem Abwandern von Städten. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht.
Ich fand es schon sehr symbolisch, dass sie jetzt ihre Fahne da aufgehangen hat, nach dem Motto, jetzt mein Ort, wo ich bin und mal gucken, also so als fester Stützpunkt eventuell.
Jetzt bin ich auch ein bisschen gespannt, was da storyline-technisch noch passiert.
Ich fand auch ganz gut, es ist nur so eine Kleinigkeit, aber man hatte ja auch Kritik geübt, das war, glaube ich, im Finale der dritten Staffel, da gab es ja auch Kritiken von in den USA natürlich, dass als Daenerys so aus der Stadt getragen wird, ne, für die ehemaligen Sklaven, dass die alle nicht weiß waren.
Aber
das ist mir auch aufgefallen, haben sie jetzt extra dann so ein paar Weiße noch mit reingepasst.
Besonders die sind super seltsam, die haben nicht reingepasst, oder? Ganz ehrlich.
Ja,
die waren sehr viel heller.
Ich muss aber auch wirklich jedes Mal dran denken, immer, also auch diese ganze Sache, so die nette weiße Lady kommt und rettet die People of Color. Und ich habe dieses Mal beim Gucken endlich festgestellt, woran mich das so erinnert hat. Kennt ihr Mad TV? Da gab es mal so einen Sketch, wo sie Dangerous Minds, diesen Film mit Michelle Pfeiffer, auf die Schippe genommen haben. Und auch, dass da so, irgendwie so eine Klasse voll mit so People of Color Leuten und dann kommt die nette weiße Lady und I'll fix you. hat so ein bisschen. Keine Sorge, die weiße Person ist endlich da. Keine Panik.
Sie haben es versucht. Ne? Ja. Ich finde es interessant, es ist uns allen aufgefallen.
Wirklich,
alle haben drauf gekommen.
Ich mir echt nicht.
Also. Da weißt du dich auch am meisten beschwert, Marian.
Ja, Mist. Dem es auch hätten fallen sollen.
Gehen wir nach King's Landing, wo ich erstmal, ich habe es mal hier unterteilt in den Punkt Verschwörung.
Also auf die Hohe See vielleicht auch, King's Landing und Hohe See.
Genau, ja, man ist nicht mehr direkt in King's Landing, aber ja, wir... Ich würde erst gerne mal die Szene mit Sansa und Littlefinger kurz besprechen. Und mich hat es ein bisschen gewundert. Ich finde, es wird ja auch jetzt ziemlich offensiv versucht, klarzustellen, wer was gemacht hat. Ich habe das Gefühl, die Showrunner oder die Autoren wollen, dass da jetzt gar nicht mehr so groß die Diskussionen aufkommen. So, es wird irgendwie schon 3 oder 4 Mal in den letzten 2 Folgen gesagt, Tyrion war es nicht. Tyrion war es nicht. Ich glaube ihm auch, dass Tyrion es nicht war. Und jetzt sagt Littlefinger nochmal das, was alle oder viele dann auch vermutet haben oder dann im Nachhinein gesehen haben, dass bei der Hochzeit Lady Olenna, das war das Gift in der Kette und so weiter und so fort. Ob da jetzt vielleicht gibt's, also, und Littlefinger sagt, er hat jetzt quasi mit den Tyrells so ein...
Das sind seine Freunde.
Genau. My new friends. Die sind besser als die alten. dazu kann man auch sagen, dass Margaery andererseits aber nicht eingeweiht war. Da ein bisschen geschockt ist, aber im Endeffekt auch, ja gut, war halt so.
Weiterspielt.
Ja. Ja. Aber ja, ich war ein bisschen geschockt hingegen, dass wir das so komplett ohne Westeros Columbo jetzt aufklären so, mittlerweile.
Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es irgendwie noch eine Partei gab, die irgendwas mit zu tun hat, aber es hörte sich jetzt nicht so an.
Um jetzt wieder diesen kleinen Buchvergleich zu bringen, meine Perspektive war es im Buch immer noch, auch wenn das auch, da haben wir uns auch belehren lassen müssen, da haben wir alle ein bisschen falsch gelegen, da möchte ich raus. Aber für mich war es immer so, dass es im Buch, selbst als es dann gesagt wurde, wer es war, immer noch ein bisschen... Naja, ist es wirklich so oder kommt da noch irgendwann was? Und ich habe auch letztes Interview gelesen mit George R. R. Martin, der auch meinte, er schreibt ja noch 2 Bücher und da kann noch alles passieren. Er kann auch noch sagen, das Ding ist noch größer, als du es vorstellen kannst, Beta-Leser. Und hier im Buch, hier in der Serie ist jetzt ja wirklich so, dass es ähnlich abläuft. Auch diese sehr schnelle Enthüllung, wer dahinter steckt. Aber ich traue dem Braten immer noch nicht ganz. Also ich habe immer noch das Gefühl, da ist vielleicht noch, also wir haben jetzt 2 Namen, die wir direkt mit verbinden, Queen of Thrones und Littlefinger. Aber es ist halt für mich nicht wirklich eindeutig, also es ist schon eindeutig, wer jetzt daran schuld ist, aber ich glaube, da ist vielleicht noch irgendwo was anderes, was Kleines drin. Ich
habe die Tyrells sind in Wirklichkeit alle Anbeter Gottes des Lichts.
Genau, richtig.
Und in Wirklichkeit
da war es doch Melisandre, so wie Hannah es ganz
weggesehen. Also ich gebe euch beiden recht und ich würde fast auch, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, ich sehe es so ein bisschen auch wie Thomas, ich habe das Gefühl, dass die Showrunner doch eher wollen, dass es jetzt für den Zuschauer klar ist.
Ja.
Ne? Sie wollen diese ganzen,
da gebe ich denen natürlich recht,
genau, so, dass man im Buch, ich wusste das echt nicht im Lehrbuch, das war ja auch so, man musste so zwischen den Zeilen lesen und sich echt auch konzentrieren, das mitzukriegen, wer jetzt wie verbunden ist. Und im Film ist es, in der Serie ist es so ein bisschen auch on the nose. Und wir sehen das nachher ja auch in der Szene mit Olenna. Da fasst sie ja sogar Margaery nochmal so an die Kette, um das nochmal zu wiederholen, wie sie es gemacht hat. Ne? Wo ich auch denke, ja, jetzt haben wir es begriffen.
Ja, und deswegen glaube ich jetzt auch, dass eventuell vielleicht doch das Ding jetzt gegessen ist und jetzt, wir machen jetzt nicht noch ein Fass auf, weil das könnte vielleicht für den Zuschauer, für die große Masse zu verwirrend sein, wenn wir jetzt sagen, was mal, da war noch was hier.
Allerdings stellt ja Sansa auch zu Recht die Frage, was ist denn überhaupt Baelishs Motiv? Und so richtig beantwortet, das ist zumindest noch ein Mysterium. Mhm. Das, denke ich mal, wird auch noch eine Weile Everything offen bleiben. Also ja, wenn er halt einfach nur sagt, ja, ich will alles. Und ich meine, was will Baelish? Ich will ja immer mal König werden, keine Ahnung.
Ich glaube auch, doch, ich glaube
schon. Nochmal einen kurzen, das ist ja sehr, ne, die Frage, what do you want? Das ist natürlich für jeden Fan von Babylon 5 da draußen ein sehr, sehr schöner Callback, beziehungsweise eine, ja, eigentlich die schönste Szene auch, wie ich finde, in Babylon 5. Und ich habe schon recht, ich meine, er sagt everything, aber ich fand es aber weiterhin so spooky. Also ich finde Baelish immer spooky.
Aber jetzt müssen wir ja ein bisschen Angst um ihn haben, weil es wurde ja auch gesagt, dass er in der Eerie noch heiraten soll. Ja. Hochzeit. Ah!
Ich denke eher Hochzeit. Mit der. Ja. Oder? Denkst du eher Hochzeit
während sie ihr Kind stillt.
Genau. Nein, nee, ich meine Hochzeit wegen Hochzeit.
Ich meine eher Hochzeit wegen Lisa. Lisa, Aaron, genau.
Ja. Nee, war nicht ihr Sohn eher? Ja, aber war nicht ihr Sohn.
Sie ist die den Sohn noch stillt.
Ja, aber jetzt mittlerweile ist der Sohn, ich meine, das ist ja auch ein paar Jahre jetzt her, ist der nicht mittlerweile irgendwie der Schauspieler, der Kleine, ist der nicht mittlerweile auch 15 oder so?
Wir werden es wahrscheinlich sehen, ob sie den 15-Jährigen noch stillt.
Hey, Mom!
Aber nochmal die Frage an Mario, weil er jetzt die Bücher nicht kennt. Wie interpretierst du das, dass Baelish auf der einen Seite sagt, ja hier, ich fahre zur Hochzeit mit hier Lisa Aaron und auf der anderen Seite aber doch schon bei Sansa so...
Das ist so
seltsam. Naja, er braucht
bisschen an,
ja, also er braucht ja nach wie vor diese Hochzeit schon sehr für alleine für den Titel, oder? Mhm. Weil er hat sich ja bisher nur mit seinem Hummingbird da irgendwie hochgearbeitet und war vermutlich noch ganz andere Pläne und klar ist er irgendwie an Sansa interessiert offensichtlich, aber aus taktischen Gründen muss er das in der Eerie jetzt erstmal auf jeden Fall machen.
Das ist richtig, ja, das ist ja auch ein sehr fruchtbares Tal, wenn ich mich daran erinnere, diese Gegend. Und er hat ja jetzt sozusagen schon die Gegend um Harrenhal, die ist zurzeit sicherlich nicht wirklich am besten positioniert in Westeros, weil da noch ordentlich Krieg herrscht. oder diese Umstände zumindest. Aber er akquiriert langsam mehr und mehr Ländereien, die schon von eventuell bedeutender Größe oder Position sein können. Also es ist schon ganz interessant, das mitzuverfolgen. Wenn er jetzt halt sie heiratet, dann kommt das nächste.
Also ich spiele ja sehr gerne das Game of Thrones Brettspiel. Wenn jemand so diese beiden Stellen sich krallen würde, wie der Herr Baelish, dann das wäre ein Spieler, den ich im Auge hätte.
Sag mal, ich kenne das Brettspiel gar nicht. Ist das so risikomäßig oder was ist
ja,
das?
Ja, wie Risiko, aber ohne so Zufall, sondern mehr mit Taktik und Backstabbing. Und
müssen wir auch mal spielen.
Sehr, sehr gerne. Ja,
brechen wir mal
und es geht fünf, und es geht 5 Stunden.
Ja. Sehr gut. Zu wie vielen kann man spielen, letzte Frage?
Ja, 7 Häuser und ist auch am besten, wenn man alle mitnimmt, alle dabei hat.
Was ich noch cool fand an der Szene ist, Sansa-Szenen fand ich meistens eher so, haben zu den uninteressanteren gehört und ich fand, das war jetzt ein ganz guter Schlagabtausch und bin ich gespannt, ob da noch mehr kommt. Auch weil ich das Gefühl habe, dass Baelish sie auch so ein bisschen erziehen will, im Sinne von sei nicht so naiv. Mhm. Und ich glaube, Tyrion sagt auch nachher noch zu Jamie sowas wie, ja, Sansa is not a murderer, not yet, okay, oder so. Ja. Und da denke ich so ein bisschen, okay, hoffentlich wird Sansa auch ein bisschen aktiver. Ja, das ist eine sehr passive Figur gewesen, jetzt die ganze Serie über. Und das ist natürlich für den Zuschauer oft nicht so das Interessanteste. Und ich finde, das könnte, also die Chemie ist gut, in Anführungszeichen. Ne? Das ist natürlich sehr creepy. Aber das könnte für die Geschichte von Sansa irgendwie deutlich interessanter werden,
finde ich. Ja, sie hat von den Stark-Kindern natürlich so ein bisschen so die schlechteste Karte auch abbekommen. So hängt er die ganze Zeit in King's Landing rum und Arya darf hier zur kleinen Stecherin werden.
Und Bran kommt noch.
Wolfman. Ja, das stimmt. Sie hat halt in letzter Zeit nicht so viel zu tun gehabt, außer sind alle tot. Und
aber eine schöne Kette hat sie geschenkt bekommen, das werden wir nicht vergessen.
Also deswegen bin ich da frohen Mutes, dass da vielleicht noch mehr kommt jetzt. Ich würde gerne noch, um das kurz abzuschließen, die Verschwörungsplotline sozusagen. Jetzt haben wir Margaery, die dann, habe ich das richtig verstanden, von Olenna? Heißt sie Olenna oder Oleana?
Olenna.
Sie sagt ihr schon so ein bisschen, was sie früher so getrieben hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber es ist gut.
Und dann gibt es die Szene, als Margaery dann zu Tommen kommt, der jetzt offensichtlich der Kronprinz ist und offensichtlich soll versucht werden. Es ist noch gar nicht klar, dass Margaery ihn heiraten soll, aber es könnte irgendwie passieren, vorstellbar, bla bla bla.
Aber er soll es sich schon mal sehr wünschen.
Genau, Olenna sagt, bereite ihn schon mal quasi drauf vor. Und ich hatte fast ein bisschen Angst vor einer komischen Sexszene.
Ja, allerdings. Ich dachte auch so, bad touch.
Jetzt kommt der Handjob.
Ja. Sie kleidet langsam unter die Decke. Oh, Tommen. Der hat schon so große Augen gemacht, der Kleine.
Und dann kommt diese verdammte Katze.
Ein Cockblocker.
Wie heißt aber die Katze eigentlich?
Mr. Pounds. Sir Pounds.
Ja.
Nee, ich fand ja auch, als Olenna das erzählte, sah man richtig so Emma Peel, sah ich so vor mir. Weißt du, so im Lederkostüm, ne? Die Schauspielerin Diana Rigg war ja früher, ne? Emma Peel. Und war sehr berühmt und bekannt dafür, dass sie halt in so hautengen Lederanzügen, ne? Rätsel löste.
Mir fällt gerade auf, bei der Katze bietet sich ja wirklich vortrefflicher Pussywitz an.
Ja, zu spät.
Der kommt jetzt zu spät. Was mir aber noch aufgefallen ist,
aber
Entschuldigung, gerne.
Mit deiner Pussy.
Sir Pounds.
Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Das fand ich immer schön, Olenna nochmal zu sehen. Nicht nur als jetzt ältere Frau, die dieses Komplott nicht nur super geplant hat und durchgeführt hat. Ich meine, hat sie auch ziemlich erfolgreich hinbekommen und ohne irgendwelchen Verdacht auf sich zu schmeißen. Ne? Also der Verdacht
ist komplett weg. Sie war auch ja eine der Ersten gewesen, die so gesagt hat, helft dem Jungen oder so.
Sehr stark. Und jetzt plant sie halt schon die Nachfolge. Mhm. Ne? Super. Und ich meine, sie hat ja auch keine Probleme damit, ihre Nichte? Ja. Enkelin? Zu orchestrieren, ne? Jetzt sich zu prostituieren, wenn man so will, für die Krone, was sie natürlich schon vorher gemacht hat und jetzt wieder macht. Und Margaery ist ja auch, macht das auch.
Ja. Also, Margaery wird ja ein Stück weiter getragen sozusagen, sie wird jetzt eingeweiht, sie wurde in den Plot eingeweiht, was ja auch irgendwie Vertrauen. Also ich glaube auch nicht, dass Olenna so eine ist, die sie nur ausnutzt, in Anführungszeichen, sondern sie als so Partnerin sieht, ne? Der man ihnen jetzt auch langsam mehr Verantwortung geben kann in diesem ganzen Spiel.
Ich hätte noch eine Kleinigkeit, das ist mir aufgefallen, und zwar war das die Frisur von Margaery, die mich wahnsinnig an Cersei erinnert hat. Sie hatte so lange Haare und dann diese beiden Dinger weg und dann stand sie so an so einem Fenster in dieser komischen Cersei-Position, also die Hand auf der Hand gelegt und hinter ihr saß halt ihre Großmutter, hat irgendwas erzählt. Und es war, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in dieselbe Richtung geht, dass ihr Charakter dahin geht, aber irgendwie dieses Bild von der Queen, also dass sie jetzt dann irgendwann die Queen halt ist und zuerst sie abgelöst wird, war irgendwie schon ein bisschen da für meinen Geschmack.
Ist das jetzt clever oder verstörend in Bezug auf die Strategie Richtung Tommen.
Du meinst clever.
Ich würde sagen, ja, dass es eher schon so ein bisschen eine Vorschau ist, so ein Foreshadowing, wo die Reise von Marjorie
also
hingehen
könnte.
Ja, aber wenn sie gleichzeitig versuchen, Tommen scharf zu machen.
Nein, ich will jetzt, nee, also das müssen wir jetzt voneinander trennen. Das möchte ich voneinander trennen. Eher nur das Bild, dass sie irgendwann in die Position kommen könnte, der Cersei ist, die ja für lange Zeit wahnsinnig mächtig gewesen ist, die ja erst in der dritten Staffel wirklich immer mehr Macht verloren hat. Und im Endeffekt ist es schon wie so ein bisschen eine Andeutung, wo die Reise hingehen könnte. War zumindest so mein Lesen dieser Szenen.
Ich fand auch super, wie Marjorie dann das spielt mit dem Kuss am Ende. Ja. Ne, wo ich echt dachte, jetzt...
Der kleine Tom da, so große Augen.
Ja. Nee, das fand ich auch toll. Die Szene war auch wahnsinnig beleuchtet. Ja. Das mag ich immer sehr gerne bei Game of Thrones, dass halt Szenen, die im Dunkeln spielen, auch wirklich dunkel sind. Mhm. Und nicht so wie in typischen amerikanischen Serien, da so super hell beleuchtet sind. Einfach natürlich, dass man was sieht. Sondern du siehst wirklich, wie die Kerze angeht, da kommt mehr Licht rein. Also ein Meisterwerk.
Wie alt ist Tommen eigentlich hier? Weil ich schätze mal, im Buch wird er sehr viel jünger sein.
Im Buch war viel jünger, ja. Ich habe davon
dann
von 8, glaube ich, oder so. Also es ist sehr jung.
Also deswegen so die Buchbesserwisser, also das müssen die ja komplett anders spielen dann wahrscheinlich hier. Ja, wenn er schon hier 13 ist.
Allgemein, oder so. Naja, das Ding ist, ich finde, es muss halt in der Serie gar nicht so alles so viel anders gemacht werden, weil im Buch sind sie alle jünger. Aber haben trotzdem Sex und so weiter. Weiß nicht, Danny ist 13 oder so. Ne?
Aber ja, das schon.
Eigentlich ist es egal. Du machst sie einfach ein bisschen älter und es passiert aber das
jemand,
Gleiche.
Jemand, der irgendwie 7 ist, der wird da trotzdem mit anders drauf anspringen, als jemand, der 13
ist. Nee, das stimmt. Weiß ich aber jetzt auch nicht mehr genau, wie alt Tommen da ist. Und hier würde ich mal so sagen, so 13, 14 oder so.
Ich weiß auch nicht mehr genau, ob die Szene im Buch wirklich so sexy war.
Nee, es war, also die war im Buch war es ja immer so mit Marjorie. Also
schon,
so
sehr an,
also es wurde damit kokettiert, dass es vielleicht sexy war.
Also ich meine, die Tommen und Marjorie im Buch haben ja, sind ja keine Kapitelcharaktere. Ne? Die haben ja keine, sind ja nicht irgendwie Point-of-View-Figuren. Und dadurch wird das immer, glaube ich, immer nur so nebenbei erwähnt. Ja, Marjorie gewinnt immer mehr Einfluss und Tommen, sie verbringen viel Zeit miteinander und sie spielen miteinander. Das ist wirklich, glaube ich, spielen in dem Sinne, dass halt Tommen noch ein kleines Kind ist.
Ich glaube auch, ne, es ist sehr viel kindlicher. Ja. Sie ist mehr so die Tante, ne?
Genau, aber Tommen mag sie halt wahnsinnig gerne und dadurch bringt sie sich halt wirklich gut in Position.
Okay, zweiter großer Plotpunkt oder die zweite große Handlung konzentriert sich diesmal wieder auf Jamie. Wir haben irgendwie, finde ich, einige, oder beziehungsweise ich glaube auch die zweite oder erste Folge war schon sehr viel Jamie, wo man eher so, natürlich kommen auch alle anderen Figuren vor, aber es ist ein bisschen so seine Reise, ne? Er sucht mehrere Figuren sozusagen. Und erstmal sieht man ihn mit Bronn trainieren. Und offensichtlich, ganz coole Szene, ist er wieder ein bisschen sicherer, was seinen Kampfstil angeht.
Muss er ein paar Mal mit dem Schwert rumfuchteln, genau, damit er es genauer kennt. Ja, langsam kriegt das hin.
Aber Bronn weiß ihn dann auch wieder zurecht und ich glaube, so sollte so ein bisschen darstellen, ja, du bist zwar wieder gut, aber du wirst trotzdem nie mehr so gut, wie du schon mal warst. Ne?
Auch ein bisschen Comic Relief, ne? Wie sagt er dann so, ich hau dich mit deiner eigenen Hand. Ja.
Stop hitting yourself.
Genau. Ja, ich habe da jetzt in die Szene jetzt auch sonst nicht mehr so furchtbar viel rein interpretiert sozusagen, außer dass Bronn dann eigentlich derjenige ist, der den Anschub gibt, dass Jaime doch mal Tyrion endlich besuchen geht.
Ich fand das ganz cool, denn es hat gezeigt, dass Bronn doch sehr loyal gegenüber Tyrion ist. Und er ist ja nach wie vor ein Sellsword und die sind ja eher, haben den Ruf, dass
obwohl
sie mehr
ist
dem
er das?
Geld
er ist ja eigentlich ein...
Er ist schon jetzt ein Ritter, also, ja, aber er ist halt seine Ursprünge als Söldner. Und der, wer ihm am meisten Geld bietet, für den bringt er Leute um.
Ja. Und Jaime zahlt ihn ja auch immer
ja.
noch. Oder Tyrion oder wie auch immer, einer von denen.
Und hier sieht man doch, dass dieser, also ich denke schon, dass das von Bronn selbst kam, dass halt er auch Tyrion in gewisser Weise recht dankbar ist, wo er ihn hingebracht hat. Und dass auch Jaime das nicht vergessen sollte, welche Bedeutung er für seinen Bruder, der jetzt eingekerkert ist.
Ja. Ja, Tyrion ist halt einer der wenigen, der es schafft, loyale Leute um sich zu scharen, wo er nicht so viel Angst haben muss, dass sie ihn vielleicht verraten. Einfach, weil er halt ein cleverer Typ ist. Ne? Das versuchen ja alle Leute, irgendwie loyale Menschen um sich zu sammeln, gerade in King's Landing, das ist ja nicht so einfach.
Das ist richtig, ja.
Ich fand die nächste Szene auch ziemlich cool, also dann Jaime und Tyrion im Gefängnis, einfach weil sie, und das würde ich fast so ein bisschen Michelle MacLaren anrechnen, ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, vielleicht hat das ein anderer auch so inszeniert, aber ich fand super inszeniert, dass Jaime sitzt auf dem Boden und ich habe das so gesehen, als er ist irgendwie immer der Einzige, der auch so auf Augenhöhe sich auch mit Tyrion positioniert hat, zumindest von der Lannister-Familie. Das fand ich ziemlich schön.
Ich habe das eher als Callback gesehen, finde ich eine sehr schöne Beobachtung. Ja. Ich habe das eher als Callback gesehen, was er ja auch erzählt, dass er 3 Monate in seiner Scheiße gesessen hätte,
genau,
als er da
Position
gefangen war.
Okay.
In genau der Position. Deswegen, da habe ich dann auch eher
stimmt, ja, aber
mich von wenden lassen. Ich finde deine Analyse viel schöner.
Ja.
Ja, aber es ist echt, wir hatten ja schon ein, zwei Szenen in dieser Staffel mit den beiden, wo sie beim Essen waren und so. Und ja, es, ich weiß nicht, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so drüber sagen, aber die Beziehung ist immer noch gut sozusagen. Also ich habe das Gefühl, Jamie ist halt so jemand, kam immer gut mit Tyrion klar, durfte sich aber nicht zu sehr anmerken lassen, um nicht schwach zu wirken. Mhm. Sogar du bist der Depp, der sich immer mit dem Imprum hängt. Also,
ich habe aber schon den Eindruck, dass er im Zweifel schon eher Tyrions Seite. Also ich glaube, er glaubt nicht, dass, also er glaubt auf keinen Fall, dass sein Bruder für den Tod von Joffrey verantwortlich ist. Und das macht er auch deutlich, das sieht man ihm auch an.
Und die Frage ist jetzt, was kann er für ihn tun?
Genau.
Er würde gern was für ihn tun, das ist, glaube ich, aber nicht so ganz klar, was er machen kann.
Genau, weil Tyrion ja auch eindeutig sagt, help me.
Ja.
No? Help me, free me. No? Tu irgendwas.
Ja. Achso, und das hatten wir vorher noch vergessen, Bronn sagt ja auch damals, als er in der Eyrie war und dieser Prozess war, hatte er Jamie als, wie sagt man, als Champion oder so.
Genau, ja.
So und du wärst Tag und Nacht geritten, ne? Um ihn zu retten.
Und ja, es war nochmal so eine Erinnerung an Jamie, so was, er musste daran erinnert werden, was ihm sein Bruder bedeutet. Ja.
Also müsste Jamie jetzt eigentlich zu Papa Tyrell gehen und mit dem schnacken, oder?
Papa Tyrell oder zu wem?
Ja, weil ich meine...
Tyrell oder Tyrell?
Nee. Sowohl als auch.
Achso,
auch.
Nein,
Tyrell, der sitzt ja auch mit.
Ja, das, weil ich meine, Tyrion hat ja schon die Sympathie von Oberyn.
Mhm. Ja.
Und naja, mit Daddy lässt sich wohl noch viel machen.
Ich glaube, Tyrell kannst Tyrell du probieren, was du willst.
Ja, den kennen wir ja noch kaum. Also
nee, das stimmt.
Ich kenn, allein schon seine kleinen Auftritte, wo er irgendeine Treppe runterstolpert und dann sofort weggewunken wird. Ich unterhalte mich gerade, das ist wichtig.
Ja. Okay, dann geht Jamie quasi weiter. Deswegen habe ich gesagt, so ein bisschen die Jamie-Storyline. Sehen wir ihn und Cersei zusammen. Und ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Ich finde schon, dass da eine noch größere Distanz jetzt entstanden ist, was wiederum auch visuell so inszeniert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr daran erinnern könnt, es gibt so einen Shot, so eine Halbtotale, wo sie sehr, also quasi beide am Rand des Bildausschnitts positioniert sind und sehr weit weg voneinander stehen. Und sobald Jamie irgendwie näher kommt, dann dreht sie sich auch weg. Und
Ich finde das schon, du hast es auch wunderbar auf unserem kleinen Infosheet hier reingeschrieben, die Einführung in die Szene mit dem Weinglas auch mal wieder so wunderbar, weil bei Cersei wirklich ohne Weinglas nicht mehr vorstellbar. Also bei ihr ist wirklich einiges im Argen. Also und sobald das Glas leer ist, muss es natürlich nachgefüllt werden. Also sie ist ich glaube,
Lena Headey kennt keinen Traubensaft mehr.
Ja. Ich glaube auch, ja. Also, es ist.
Von daher hatte Philipp, der letzte Woche auch recht, glaube ich, wo er gesagt hat, in dieser Szene ist dann alles so kulminiert irgendwie, beziehungsweise dann im Endeffekt war das der Höhepunkt und ist dann auseinandergebrochen, weil jetzt geht es so weit, dass sie ihn quasi wegschickt als so wie so ein Bediensteten oder sagt, okay, der Chef der der Leibwache.
Und ja, aber sonst würde sie nicht noch diesen Liebesdienst von ihm verlangen, dass er jetzt für sie noch Sansa sucht sich gegen Tyrion richtet, also von daher... Nee,
ja, aber sie verlangt es und er geht da eigentlich auch null drauf ein, oder? Und dann merkt sie, dann ist jetzt, glaube ich, Ende so. Er wird jetzt nichts mehr von ihm verlangen, glaube ich, und er nichts mehr von ihr so.
Also ich würde jetzt auch erstmal Mario recht geben. Sie will ja, es gibt ja zwei Themen, die ihr wichtig sind, beziehungsweise drei Themen sogar in dieser Szene. Zum einen sagt sie ja, Tommen muss beschützt werden, ne? Wir haben jetzt sozusagen einen neuen König, einen jungen König, der kommt.
Das klappt
ja
nicht so gut anscheinend, weil Marjorie irgendwie da reinkommt.
genau. Dass sozusagen eine Wache zu wenig sei. Er müsste sich jetzt also darum kümmern, dass Tommen besser beschützt ist. Zum Zweiten, genau, verlangt sie ja eigentlich von ihm, dass er ihr verspricht, Sansa... beziehungsweise, genau, eigentlich will sie ja, dass er Sansa umbringt, oder? So habe ich es verstanden.
Ja. Und sie sagt, wenn ich das jetzt verlangen würde, würdest du mir ihren Kopf holen oder sowas.
Und sie erfährt ja auch, dass er halt dieses Versprechen Catelyn Stark gemacht hat. Und dann sagt sie ja auch von ihm, ich habe es mir irgendwie notiert, dass er dieses Versprechen eigentlich bricht. Und daraufhin antwortet er gar nicht. Also er bricht das Versprechen nicht. Und er sagt aber auch nicht, dass er sie töten wird. Mhm. Also, ne, du merkst auf einmal schon. Und das fand ich so der Moment, wo ich nicht mehr Arsch dachte. Weil ich dachte, zumindest hält er noch das Versprechen an Kat. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Und das wird ja später auch nochmal in der Szene in einer gewissen Art und Weise aufgegriffen.
Genau.
Und da war ich dann auch ein bisschen wieder... Wo ich wieder mehr mich geärgert hatte über die Szene aus der dritten Folge. Und ich dachte,
da dachte ich echt so, Jungs, war es das wert?
Ich finde den jetzt wieder gut und vorher habt ihr, ach, das ist doch blöd.
Und am Ende, was ja auch noch die Trennung vielleicht so ein bisschen oder die Schwierigkeit in der Beziehung verdeutlicht ist, dann sagt sie ja irgendwie bei
Commander of the Kings.
Genau, ne? Also sie sagt ja nicht Jamie oder irgendwas, was sie sonst ja immer gesagt hat, sondern sie nennt ihn bei dem Titel.
Ja, aber das war ja eher als Reaktion darauf, wie er reingekommen ist. Wo er Your Grace sagt und dann so.
Stimmt,
er
war
auch förmlich.
Okay. Ach so, ja.
Das war ja, ne?
Da ist eine gewisse Distanz von Anfang an dabei.
Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass da nicht mehr, also wie gesagt, dass da von beiden Seiten nicht mehr so viel kommen wird, Sprich, Cersei kann ihn nicht mehr so manipulieren und er versucht sich langsam da abzusetzen. Also, so habe ich es interpretiert, vor allem, was dann eben danach passiert mit Brienne, dass er ja extreme Geschenke sozusagen macht. Erstmal
war das eigentlich das Schwert vom toten Joffrey oder sein Schwert?
Das war sein Schwert. Okay. Das es hatte nur noch keinen Namen quasi. Ne? Er hat es ja von Tywin in der ersten Episode der vierten Staffel geschenkt bekommen. extrem wertvoll, weil es aus dem Valyrian Steel ist. Er schenkt dir das und noch eine Rüstung.
Die komischerweise genauso aussieht wie ihre alte Rüstung, oder?
Aber neu.
Polierter. Ist nicht auch schwärzer, also dunkler?
Weiß ich nicht, aber vom Schnitt her.
Ich fand es halt interessant, wenn wir da echt so eine krasse Distanz in der Szene hatten zwischen Jamie und Cersei, haben wir hier sogar eine Berührung.
Da kannst du auch wieder deine Kameraaufnahme gut reinbringen, die sehr dicht beieinander stehen, wo wir diesen Vergleich haben.
Und auch das Licht war ganz warm, im Unterschied zu dem ganz kalten Licht.
Dazu muss ich sagen, ich finde, nur einen kleinen Exkurs sozusagen, ich habe diesmal echt das Visuelle so genossen, weil wir vorher diese blöden Screener hatten. Also wenn wir hier die Folgen früher gucken dürfen, die ersten drei hat HBO uns geschickt, ist das echt teilweise kein Vergnügen, weil das ist eher so VHS-Qualität mit extra schlechtem Sound und so, damit es auch keiner kopiert und so weiter. Und es hat echt nicht so gut getan, wenn man das geguckt hat. Und jetzt kann man erstmal wieder sehen, wie gut diese Serie auch aussieht.
Ja. Nee, und haben wir schon gesagt, wie das Schwert heißt?
Ja, jetzt, genau, nee, wir haben nicht gesagt, aber wir haben ja schon gesagt, wie die Episode heißt, eben Oathkeeper. Brienne nennt es dann so. Er sagt, das Schwert müsste einen Namen haben.
Genau, denn er schickt sie ja los, um diesen Schwur aufrechtzuerhalten. Also Brienne soll Sansa beschützen und retten und, ich weiß gar nicht, soll sie noch irgendwo hinbringen?
In Sicherheit bringen
kann. Also im Endeffekt so, dass Brienne ihren Schwur gegenüber Catelyn einhalten kann und dass Jaime auch auf eine gewisse Art und
Weise seinen Schwur. Genau, ich habe es halt auch so ein bisschen als Gefallen oder als Geste von Brienne interpretiert für dich. Oathkeeper, du bist gar nicht so ein Schlimmer, du bist nicht nur der Kingslayer.
Aber ihr hat auch so ein bisschen die Unterlippe gebibbert.
Also das war schon so,
sie hat schon so ein bisschen stark. Jamie.
Also ich finde das auch super, super besetzt mit Gwendolyn Christie, die nicht nur opulent ist, was ihre Äußeres angeht, sondern auch echt das gut spielt.
Ja, da muss ich wieder an die Hochzeitsszene da mit Cersei denken. Do you love him? Well, let me say, he's like a brother to me.
Sollen wir dann gleich auf die nächste Szene eingehen, wer ihr noch an die Seite, bekommt?
Ja,
bitte. Oh Gott. Da habe ich wirklich, ich musste es jetzt ja heute früh im Büro gucken und ich echt so,
Aber dieses Grinsen.
Abonnieren Sie einen Podrick und Sie bekommen einen Valyrian Steel-Shirt. So gratis dazu.
Ja, die Grinse war super.
Aber wer hat uns ja auch gefragt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir Podrick sehen in der letzten Folge? Nein, und wie genial bitte, dass sie...
Das ist jetzt auch wieder so ein Pairing, so ein Odd Couple, wo ich denke, oh, das hat auch so viel Potenzial. Ja. Brienne und Podrick.
Spin-off.
Ja, mal wieder, ja. Lauf mal eine Kreuzung an der Hound und Arya vorbei.
Westeros Adventures.
Ja,
nee, ich habe mich super gefreut und dann auch wieder so ein Joke noch von Bronn, den er irgendwie ablässt und dann wieder auch diese wunderschöne Szene da draußen in dieser Straße, ne, die wir schon in der ersten Folge hatten und dann reitet Brienne weg und dreht sich nochmal um und du siehst dann so das Licht so durch die Bäume auf ihr Gesicht fallen, also das war, fand ich wunderschön. Ja.
Und Podrick hat vorher noch die Axt von Tyrion, vom Blackwater Battle, da geschenkt bekommen. Auch eine kleine symbolische Geste.
Ja, wo ich mich frage, kann jeder mit einer Axt umgehen? Also entweder musst du auch irgendwie lernen, oder? Ich weiß nicht, irgendwie so, hier eine Axt, wenn du voll schwer bist.
Ist nicht so das klassische Kampfmittel, gerade in King's Landing, wo jeder irgendwie mit dem Schwert...
Ja, vielleicht schwingt sich Pod noch zum richtigen Axtkämpfer hervor.
Ich fand es ja immer cool, dass Robert Baratheon immer den Warhammer getragen hat. Das habe ich mir so geil vorgestellt. Schade, das haben wir nie gesehen. Nee, wir haben irgendwann mal so Herr der Ringe Flash.
Also das Bild zu Robert, was mir im Gedächtnis geblieben ist, das, wo er halt so eine riesen Plauze hat und sein Hemd nicht zukriegt. So ist mir Robert in Erinnerung geblieben.
Ja, stimmt. Nee, aber eigentlich, ich finde das ganz interessant, deswegen habe ich gesagt, ich glaube, dass Jaime jetzt sich da so echt irgendwie eine Grenze oder so ein Ende, so einen Schlussstrich gezogen hat, dass er halt merkt, okay, man kann auch eine Beziehung zu einer Person führen, die muss nicht sexuell oder irgendwas sein, aber die funktioniert irgendwie einfach. Ne? Da muss gar nicht so... Es muss nicht ständig Drama sein, was er mit Cersei wahrscheinlich sein ganzes Leben hatte. Irgendwie.
Übrigens als Buch-Nicht-Kenner ist das noch was, worauf ich die ganze Zeit warte. Entweder so ein Flashback zu dem Jagdausritt in Staffel 1, wo Robert umgekommen ist. Und zwar erwarte ich das immer mehr. Und zwar erstens, dass wir noch rausbekommen, dass da tatsächlich jemand was in den Wein getan hat, um ihn irgendwie langsamer oder müde zu machen. Aber mittlerweile erwarte ich viel mehr, dass irgendjemand einen Wok angestellt hat und der in dem Eber war, der ihm sozusagen, und dass das ein Auftragsmord von mit einem Wok war. Und
ist, ich habe verstanden, ein Wok? Bei Chili Wok.
Weil es ein Walk.
Das daran glaube ich die ganze Zeit so.
Geile Idee übrigens.
Ja. Vielleicht sollte ich einen George R. Martin. Wie wäre es?
Haben wir noch was in King's Landing? Nee, ich habe nur noch, vorhin bei Tyrion und Jamie fand ich noch The Kingslayer Brothers. Do you like it?
Schon wieder ein Spin-off, das ist der Wahnsinn. Ich komme ständig mit sowas.
Noch ein schönes Kommentar, Zitat aus der Folge. Ansonsten können wir, glaube ich, aus King's Landing weggehen und nach Norden.
Wir werden es noch vorbeigehen. Olenna und Marjorie, die Szene. Fand ich auch ganz schön. Ich finde, da wird auch sehr viel Schönes noch gesagt. Und zwar nicht nur, dass jetzt also Tommen dran steht, sondern auch ihre Vergangenheit, dass sie ja schon so ein bisschen die wilde Lady war, die irgendwie den Mann, den sie haben wollte, halt verführt hat nachts. Ne? Ja,
also der für ihre Schwester bestimmt war.
Genau, ins Schlafen, wo ich auch dachte, wäre ich die Schwester, habe ich auch ein bisschen...
Weil sie den Targaryen-Mann nicht wollte.
Genau.
Ja, although there were all the rage back then.
Ja, auch das fand ich auch ganz interessant, dieses I was very good, you are better. Ja. Ich
dachte so, sie sagt es, glaube ich, sogar nochmal, very good.
Ja, ja. Wo ich auch dachte, so, was heißt das jetzt? Die bessere,
well, I see this.
Ja, okay, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil ich fand, das ist eine sehr schöne Szene zwischen den beiden. Ja.
Und vielleicht noch, Vollständigkeit halber, sie macht sich jetzt erstmal auf den Weg zurück in die Reach. Also eventuell wird man sie jetzt nicht mehr so viel sehen. Also,
wir sehen endlich mal was von Highgarden. Das wäre auch stark
eine interessante Sache auf jeden Fall. Aber wer ist ein Highgarden, der ist interessiert? Niemand, ne? Bis auf Olenna Tyrell. Und sie alleine, gut, ist immer.
High Life in Highgarden. Ja. Vielleicht brauchen wir da auch einen Spin-off.
Ganz viele Konzepte.
Um da endlich mal was von zu sehen.
Okay, machen wir weiter mit dem letzten Kapitel quasi in dieser Folge, der Norden. Und da haben wir ja zwei Geschichten. Einmal haben wir Jon Snow, der weiter in Castle Black ist. Und ich fand es eine ganz schöne Spiegelung sozusagen. Er trainiert da die Leute und die stehen jetzt irgendwie alle voll hinter ihm und hören ihm zu. Und ich glaube, wir hatten in der ersten Staffel da eine ähnliche Szene, so habe ich zumindest mal im Review geschrieben, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, wo er auch trainiert hat, aber jeder da noch so ein bisschen angepisst war. So.
Weil er der Bastard Highborn war und der Highborn konnte gut kämpfen.
Und lass mich in Ruhe. Und jetzt wird so ein bisschen als neuer Leader aufgebaut, jetzt gerade so in dieser Folge. Wie heißt der jetzt gerade Commander ist?
Allison Thorne, glaube ich. Sir Alistair oder Allison? Alistair, glaube ich.
Der ist davon nicht so begeistert, aber sein Kumpane sagt ihm dann auch, du kannst da nicht so viel gegen machen.
Der Mann ist Dr. Cox aus Blackcard.
Stimmt, so ein bisschen von der Frisur aus.
Jon Snow ist beliebt und wenn es mal, offensichtlich gibt es eine Wahl zum Commander, wenn mal die Zeit es zulässt, und dann könnte es durchaus sein, dass Jon Snow diese Wahl gewinnt. So wird es ihm dann geflüstert quasi und da kann man doch was gegen machen, schick ihn doch zu Crusters und du hast eine große Chance, dass er irgendwie drauf geht dabei. Aber John kann dann auch mit seiner Ansprache, also ich würde mal sagen, es ist jetzt noch, hat jetzt noch kein Aragorn-Niveau, aber es war schon eine ganz gute Ansprache. Ja. Er hat zumindest ein paar Leute motivieren können. Interessant dabei auch,
wahrscheinlich das Interessanteste,
dabei, dass die Boltons quasi jemanden eingeschleust haben und zwar Locke.
Ein bisschen mehr Bart im Gesicht und schon fällt es vielleicht keinem mehr auf.
Ich war mir gar nicht mehr sicher. Ist er als quasi Spion da oder ist er da hingekommen, weil er die Hand abgehackt hat von Dings? Oder
nee, er wurde von Roose Bolton, wurde er beauftragt, finde Jon Snow, ne? Oder finde Bran, finde die letzten Starks. Das war, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge.
Richtig, ja. Und da wurde Ramsay sozusagen zum...
Ramsay wurde zum Mode, nach Mode Caelan. Kannst du dich erinnern. Aber ich kann mir als nur Seriengucker kann ich mir vorstellen, dass es schnell untergeht. Also Bolton, ne, die Leute mit dem X und so. mit dem Folter-X, genau. Dem Folterkreuz. Nee, Roose Bolton hat ihm beauftragt, er ist ja so ein bisschen seine rechte Hand, also Locke, dieser Typ mit so ein bisschen längeren Haaren. Die Locke quasi, kann man sich eigentlich leicht merken, dass er jetzt schaut, was ist mit den übrigen Starks, wie können die noch gefährlich werden und deswegen, er war dann auf einmal da, ich habe mich auch erst so ein bisschen gewundert, so, hey, warte mal, war das jetzt einer von den Nightwatch? Nee, das war doch hier einer aus dem Bolton-Camp und ja, offensichtlich hat er
aber
sich da...
Aber ich irre mich nicht, das war der Jamie die Hand
abgerichtet hat. Genau, und offensichtlich hat er sich da... Achso, ich dachte, du redest gerade davon, weil er sagt ja auch, ich hätte die Hand abgehackt bekommen, er hat so eine Story, warum er Weil er an seine Kinder was gestohlen hat oder so.
Ja, ja,
das an, hat an so eine Bullshit-Story. Okay, das habe ich jetzt verwechselt. Auf jeden Fall hat er sich unter so falschen Vorgaben irgendwie da reingeschleust.
Und ich finde, er spielt es ja auch gut. Ne? Er spielt so pseudo-schleimig nett, ne? Ja. Und dann unterstützt er ja auch John, indem er mitkommt. Ne?
Was, zu was er fähig ist, der Locke. Und das macht alles so ein bisschen Beware, Jon Snow! Genau.
Ich fand's super.
Jon Snow, he is not very knowledgeable.
Aber das, Jon Snow.
Dass Jon Snow jetzt so als Anführer irgendwie auftritt, irgendwie, weiß nicht, das, ja gut, klar, er hat jetzt halt dieses Stark-Gen sozusagen und aber das hat mich irgendwie doch so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, weil er hat jetzt nie so die Anführerqualitäten gezeigt. Er hat so die Überlebensqualitäten gezeigt, dass er sich irgendwie durchschlagen kann. Aber ja gut, jetzt hat er halt diese Erfahrung, er war hinter der Mauer. Genau. Und
ich glaube, er wird respektiert für seine Erfahrung, die er jetzt gemacht hat. Mhm. Ne? Und seine Kenntnisse, die er gesammelt hat hinter der Mauer. Und
aber ich finde, er ist ja sich selbst auch noch nicht so sicher der Rolle. Das fand ich, glaube ich, eigentlich.
Und ich glaube, er ist ja auch ein guter Kämpfer. Ne? Wie wir ja auch immer gesagt haben, er hat es ja wirklich von seit er ein Kind ist, wird er trainiert im Schwertkampf. Und die anderen sind ja alles Mögliche, nur nicht unbedingt Kämpfer. Ja.
Rapist.
Ja, stimmt, das ist auch immer interessant in so einer Welt, wie viel, das hat man auch bei Jamie immer gesehen, wie viel es wert ist, wenn du gut kämpfen kannst.
Genau.
Ja, heute würde man sagen, ja gut, wenn du ein Soldat bist, einer von 100.000 mit so einer Knarre in der Hand, dann kannst du, einer ist vielleicht ein bisschen besser ausgebildet als der andere, aber so einen Riesenunterschied macht es vielleicht nicht. Aber
ja, würde ich lieber eine Drohne steuern.
Ja.
Nee, absolut, ja.
Ja. Okay, was haben wir noch? Ja, es wird dann quasi in Auftrag gegeben, dass sie Custer's Keep...
Habe ich das richtig verstanden, dass sie sozusagen verhindern wollen, dass die Wildlings
erfahren, dass die so wenig sind?
Genau. Richtig, das ist halt eine Schwachstelle, die Deserteure in Custer's Keep, und jetzt hat Jon Snow die Möglichkeit bekommen, mit Freiwilligen daraus zu reiten, um das irgendwie zu
klären. Ich mich auch mal frage, wie weit sind die Wildlings quasi noch von der Mauer weg, wenn sie jetzt noch 60 Meilen Puffer haben?
Ja, ein bisschen die Distanz habe ich auch meine Probleme zu sagen, wie weit Custer's Keep von der Mauer weg ist.
Ja, aber ich glaube,
wie weit dahinter die Wildlings sind.
Ja, vor allem, weil die Leute ja eine Staffel gebraucht haben, die 60 Meilen zu überqueren.
Ja, es ist so ein bisschen schwammig.
Und dann sitzt da so einer, der auch wieder seinen Namen in den Hut schmeißt als Contestant für Biggest Asshole.
Ja, war.
Ich dachte nur, ey Typ, wir brauchen dich nicht. Wir haben Ramsay und andere Leute.
Das ist schon krass, also wie Game of Thrones das, und wir sind jetzt bei Custer's Keep, immer wieder schafft, also so abgrundtief eklige Szenen zu komponieren und Menschen. Und die sich da auch nicht zurückhalten, was irgendwie, ich finde es als Zuschauer immer interessant, weil es mich natürlich auch herausfordert, damit umzugehen, irgendwie, wie ich das bewerte. Deswegen finde ich die Serie auch hauptsächlich interessant, weil es halt eben so ist, ich kann da nicht einem einfach zujubeln und der macht dann in der nächsten Szene was ziemlich Extremes, und dann muss ich mich selbst wieder in Frage stellen. Ne?
Hier haben sie es sich aber extrem leicht gemacht, die Leute oder den Typen da unbeliebt zu machen, indem sie Hodor.
Boah,
meine
Liebe. Hodor alone.
Alte
Richtig.
Das geht ja mal gar nicht.
Oder wie so ein Bären irgendwie angebunden.
Ja, echt, dann das, so das geht ja gar nicht.
Aber vorher vielleicht, also ich finde das viel schlimmer. Ja, wir haben es in der letzten Folge, habe ich es ja schon erwähnt, das wurde ja schon angedeutet, das fand ich sehr schön, dass du eine Andeutung machst, hey, da bei Custer's Keep, das ist jetzt noch schlimmer als, also die Frauen würden sich wünschen, Custer wäre noch am Leben, denn das, was da jetzt abgeht,
du meinst wegen dem einvernehmlichen Sex im Hintergrund? Oh, der musste sein, sorry, leider.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das war für mich die härteste Szene, die ich jemals bei Game of Thrones hatte zu schauen, denn das war wirklich schrecklich. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es nicht sehen, was da abgeht. Also ich fand, die Vorstellung in der letzten Folge hat mir schon gereicht, und das, was wir dann zu sehen bekommen haben, also holla die ho. Aber ja, der neue Anführer, der ja den letzten
Commander
umgebracht hat. Wie hieß er
gleich mal, der Vater von...
Aber auch praktisch wiederverwertet.
Also ja.
So eine kleine Shakespeare-Referenz. Ja. Sein oder nicht sein.
Der Collector's Cup.
Ja.
Moment übrigens.
Ja. Moment, stimmt.
Ist es eigentlich der Bruder von Sir Jorah?
Ist der Vater.
Der Vater.
Den verstoßen hat.
Ja, richtig.
Von den Bäreninseln. Oder
richtig. Sehr gut.
Ja. Siehst du, selbst wenn man die Bücher nicht
kennt. Ist jetzt der neue Anführer, und vor allem, was sagt er dann so, fuck him till they die oder sowas?
Musste aber auch dem Schauspieler, so grässlich diese Szene auch ist, Burt Gorman ist der Name, schon ein Kompliment machen, hört sich jetzt sehr positiv an, aber er bringt es schon sehr psychomäßig
rüber. Und er ist so ein netter Typ in Torchwood.
Wo ich so denke, das ist also mit dem, aber er macht's gut, er spielt's gut, wirklich.
Ja. Und auch die Frau, die dann so daneben hockt. Ja.
Die so creepigerweise so aussehen wie Gilly, oder? Die sahen so total wie ihre Verwandten.
Das sind ja auch alle Verwandten.
Ja, aber da müssen sie ja nicht, ne? Ja. Die Schauspieler müssen ja nicht unbedingt danach aussehen, als wenn sie.
Das nee, und was passiert dann? Genau, eine ältere Frau kommt rein mit einem neuen geborenen Sohn. Ne? Und wieder natürlich die alte Frage, was passiert mit den Söhnen? Ja, sie werden den...
Gift for the gods!
Ja. Das liebe ich ja, wenn Leute irgendwie so...
So ein gemeinsam so ein
Stichwort und dann so...
Gift for
the gods! Ja, genau. Kopf in den Nacken
und dann... So,
Gift for the gods! Gift for the gods!
Vielleicht bevor wir dann auf die letzte, oder was dann noch passiert, drauf eingehen mit den Walkern, was ziemlich abgefahren war, noch kurz. Du hast ja schon gesagt, Hodor spielt da eine Rolle, ja, weil nämlich Bran und seine Crew sozusagen gefangen werden.
Also sie sind erstmal, die sind in der Nähe.
Genau, achso, genau, sie hören das
also
Kind.
Der eine, dessen Name mir jetzt auch gefallen ist, von den Deserteuren, der halt das Kleinkind dann zu dieser Stelle bringt. Und das Kind ist natürlich am Weinen und Rumschreien und das hören die in der Nähe sind, Bran und Co. Und Bran steigt dann sozusagen in seinen Wolf hinein, ja, macht mal wieder einen auf Waag. Und spürt dann auch den eingekehrten Ghost auf.
Wussten wir schon, dass der da eingespielt ist?
Nee, wir haben uns immer gefragt, wo Ghost eigentlich ist. Ja. Wir wussten, der ist sozusagen hinter der Wall, aber wir wussten nicht genau wo.
Oh, jetzt ist doch die Frage, wie sie ihn überhaupt eingespielt
hat. Das ist W-A-G, ja, das Wort.
W-A-R-G. Waag. Wie bei Herr der Ringe, die Waags.
Alles klar.
Die Reittiere.
Ich dachte immer, es wäre W-O.
Auf jeden Fall ist es so, dass dann der Summer in eine Falle anscheinend kommt und sozusagen die dann herausfinden, okay, Craster's Keep ist überlaufen oder dieser Ort ist überlaufen von diesen Deserteuren, von der Night's Watch, die mit den Frauen machen, was sie wollen, was sehr schrecklich ist.
Kurzer Klammer, das fand ich auch schon, da sieht ihr Mira, glaube ich, ne, sieht dann, was mit diesen Frauen passiert und sagt ja auch so, lass uns hier abhauen, lass uns hier abhauen.
Sie
ne?
hat da schon eine Vorstellung, was da abgeht.
Oh.
Und sie will dann sozusagen, okay, ich habe einen Plan, ich gehe jetzt hier rum und zack, werden sie halt, wird sie niedergestreckt und die vier...
Ich weiß auch,
werden gefangen genommen.
Hier Jojen Reed, der sieht ja die ganze Zeit schon so blass aus. Ja. Ist das beabsichtigt? Der schwitzt ganz schön. Was ist da los? Und ich dachte erst, es wäre nur einmal komisch aufgenommen, aber es hat ja interessanterweise dann eine Folge. Er hat dann so einen Anfall, als sie dann Craster's Keep sind.
Vorher auch in den Staffeln schon angedeutet, dass er halt eher so ein bisschen schwächlich ist. Ah, okay. Und er ist ja so ein Greenseer, wie er eigentlich offiziell
seine
heißt.
Schwester kümmert sich ständig
um. Okay, das hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, ob es da schon...
Was ist da?
Ein Greenseer.
Hat die Greenside, ist glaube ich der Begriff dafür, dass sie halt so eine Art Vision
deswegen hat. Deswegen haben sie Bran auch getroffen, weil er so Träume
gesehen,
hatte.
Sind.
Und deswegen beriet er ja auch Bran.
Ja, aber ich dachte, okay.
Das ist vielleicht.
Aber das raubt ihm halt sehr viel Kraft scheinbar. Ja. Oder er ist generell schwächlich, eins von beiden.
Wo ich jetzt finde, also ist es jetzt noch nicht klar, was genau mit ihm da jetzt so anfallsmäßig passiert ist. Also,
aber er ist im Grunde nur hellsichtig. Er hat nicht irgendwie...
Er kann nicht
Er hat keine besonderen... er kann sich in keinen Wok verwandeln. Das ist richtig.
Das ist wie Twerken. Das ist der geilste Scheiß.
Aber scheinbar sind diese Kraken People, heißen die so?
Aus der... Was, das sind diese
Nee,
das
sind die Kraken. Achso.
Aus der Crack.
Nee, aus der
Crack. Was weiß ich?
Mira und George.
Nee, die kommen aus diesem Sumpfgebiet da, richtig.
Aus der Crack.
Hieß das nicht so? Also nicht wie der Crack, sondern C-R-A-G. Philipp, schreib uns bitte eine E-Mail.
Sind einfach näher noch an den Norden und sind halt noch verbundener mit diesem ganzen...
Ja, noch die ganz alten Götter.
Genau, und dem Wagen und so, jetzt haben wir es.
Ja, apropos die ganz alten, die White Walkers, man weiß ja nicht genau, was das ist, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es so mythologisch irgendwie noch was mit dem alten Volk oder den alten Nordleuten, ich weiß es nicht, zu tun hat. Ist jetzt einfach nur reine Spekulation. Aber wir haben ja schon öfter gesehen, dass bei Craster quasi die Jungs, die kleinen Babys geopfert werden. Und jetzt sehen wir tatsächlich, was passiert. Und wir haben den schon öfter gesehen, diesen einen White Walker. Ich denke mal, es soll immer der gleiche sein, mit so einem längeren Hahn, der auf seinem Eispferd unterwegs ist. Es war... Ja, ich fand es war cool, war eine schöne, also für Leute, die so dann mehr das Fantasy, mehr Bock auf das Fantasy-Element haben, fand ich es auch irgendwie geil inszeniert, immer so ein bisschen creepy, auch diese Sicht dann von dem Baby.
Genau, cool. Diese Einstellung und dann auch mit den Figuren, die da drumherum stehen, die ist nur verschwommen und
diese komische Berg oder Schrein und dann dieses Licht dahinter, Nordlicht oder
also
so.
Immer, ein bisschen gehen so über den See, ne? Ja. Also zugefrorenen See.
Ja, also immer, wenn man denkt, es hat halt nicht ein Budget von einem Hollywood-Blockbuster, finde ich, dann machen sie ja echt immer viel
deswegen
draus.
Deswegen gab es keine Drachen wahrscheinlich, diese Folge.
Es war sehr stimmungsvoll inszeniert. Und ja, jetzt weiß ich nicht, es gab den großen Aufschrei, war das damit gemeint, der große die große Abweichung vom Buch? Oder?
Kurze Frage, was passiert am Ende noch? Wir sehen ja dann, dass einer von diesen Männern...
Genau, der sieht halt so aus, als hätte er eine Krone auf. So sah es für mich aus.
Das ist also ich finde, Kopf es sieht aus, als ob er einen Anzug anhätte.
Ja, aber es ist natürlich auch interessant, weil ich auch nie selbst daran gedacht habe, dass die White Walker jetzt irgendwie einen Anführer oder so haben. Die kamen mir nie so... weiß ich, organisiert vor oder ja. So. Die kommen halt eher so wie so, ja, weiß nicht, seltsame Wesen irgendwie vor, die vielleicht alle so ein bisschen das Gleiche machen. Aber ist ja jetzt interessant, weiß gar nicht, haben die schon mal gesprochen, die White Walker?
Nee, aber ich meine, das muss hat ja auch kein Anzug...
Hat er nicht was gesagt da auf dem Ende von Staffel 2?
Er hat nur geschrien, glaube ich.
Nee, ja. Okay. Aber es muss ja kein Anführer unbedingt sein, obwohl nee. Die Krone sehr dafür spricht, aber es kann ja auch einfach ein Symbol für denjenigen sein, der diese Konvertierung davor nehmen kann.
Genau, denn was sehen wir? Wir sehen, dass er das Baby anfasst und das Baby verwandelt sich auch in einen White Walker.
Diese blauen Augen halt.
Ja.
Und,
aber wie war das denn? Am Anfang gab es ja mehr mit den White Walkern, da gab es ja auch schon mal, also wenn die White Walker jemanden angreifen und ihn am Leben lassen, wird er doch auch so zombie-mäßig. Das gab es in der ersten Staffel. Am Castle Black.
Die mussten immer verbrannt werden, die Todesopfer der White Walker auf jeden Fall.
Da ist für mich jetzt die Frage, genau, ist es ein Unterschied? So, ne? Was machen die jetzt mit den Babys, wenn es dann richtige White Walker
glaube,
und nicht nur so
auch,
halb,
dass da noch ein Unterschied
halb Zombies?
Ist, weil die normalen, wir haben ja schon andere White Walker gesehen, die eher wie so Zombies aussahen und nicht diese markanten blauen Augen hatten. Und jetzt diese Leute fand ich jetzt schon ein bisschen vielleicht höher gestellt. Keine Ahnung, ob das irgendein besonderer Kult ist oder irgendwelche alten Überbleibsel aus einer ganz anderen Zeit, die sich gehalten haben da im eisigen Norden. Und sozusagen über diese Opfergaben durch diese Babys sich reproduzieren.
Ach, wild? Okay.
Also, ich weiß nicht, wird ja aus irgendeinem Grund wird es ja verwandelt haben.
Die Frage,
ja, doch, ich dachte auch eher an so eine Art Vampir.
Touch,
ja. Sah auch ein bisschen aus, fand ich, so wie Twilight, the Movie, wo sie alle so aufgebaut waren da hinten, oder? Wo sie kämpfen.
Ach, ja,
falls jemand Twilight
gefällt. Ja, ich erinnere mich.
Ja, ich auch mich.
Leider. Ja, aber fand ich... gelungenes
Finale. Ich fand es auch relativ unerwartet, weil du hast es gesagt, also ich konnte mich mein Buchwissen auch nicht an so eine Szene erinnern und dachte so, was geht denn jetzt ab? Also
ja, gerade weil es ja im Buch niemand beobachten könnte,
sozusagen. Ja, eben.
Weil
wir da immer wer soll denn das sehen, richtig? Genau. Ja, Baby.
Ja.
Ja, aber apropos das mit dem Baby, das war auch, es war zumindest, sah es für mich nach einem echten Baby und nicht nach einem CGI-Baby oder so aus, was sie da haben schreien lassen. Und das macht ja auch schon immer irgendwie einen
total,
Eindruck.
Ja, dann ja noch so Winter, ne? Und es war so nackt natürlich. Ja. Also war super, super gemacht, gebe ich dir absolut recht.
Okay, ich glaube, wir sind durch soweit mit der Folge. Also ich habe, für mich persönlich fand es fast eine der stärksten Folgen der Staffel oder vielleicht sogar die stärkste. Es hat irgendwie gut zusammengefasst. Ich finde, ich habe diesmal mehr, und wie gesagt, vielleicht lag es auch daran, dass ich vorher mal so beschissene Qualität gucken musste, mehr visuelle Details irgendwie gesehen, mehr schöne Gegenüberstellungen. Sachen waren irgendwie doch mal durch das Visuelle unterstrichen. Das fand ich ziemlich cool. Vielleicht bin ich auch zu sehr ein Michelle McLaren-Fanboy. Aber ich finde, es macht die nächste Folge zum Beispiel auch wieder. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten finde ich es halt krass, dass sie jetzt in der vierten Staffel schon, ich habe das Gefühl, so mehr Highlights drin haben. Ich müsste vielleicht nochmal die ersten drei gucken, aber da musste man sich immer mit 1, 2, 3 Highlights pro Staffel abgeben. Und jetzt denke ich so, wow, jetzt hatten wir schon irgendwie Joffreys Tod, jetzt hatten wir irgendwie diese White Walker-Aktion, wir hatten...
ich meine, selbst die Drachen in der Größe kannst
du auch
schon als ein
kleines Highlight. Wir hatten irgendwie den coolen Champion-Kampf bei Marine.
Wobei das... Moment. Also den Champion-Kampf, also die Sache bei Marine und auch die Sache vage... Revelation bezüglich White Walker, mit der wir überhaupt nichts anfangen.
Ja,
das sind alles schon Sachen und Cliffhanger, die wir schon hatten. Und deswegen sage ich auch, also ich fand die jetzt auch nicht so spannend. Ich fand sie toll inszeniert, aber ich fand sie als Folge jetzt nicht so nicht so doll, ehrlich gesagt.
Ja, was mir noch gut gefallen hat...
Wie in der dritten Folge ist hier wieder zu viel, was schon da war irgendwie.
Wir haben diesmal die Konversation zwischen den Figuren wieder sehr gut gefallen. Da war ich wieder irgendwie voll drin. Es gibt ja, weiß nicht, Game of Thrones besteht ja hauptsächlich eigentlich aus diesen Aufeinandertreffen zwischen zwei Leuten. weiß nicht, da war ich diesmal irgendwie mehr drin bei Jaime und Tyrion und Cersei und Jaime. Und wenigstens, finde ich, wird die Bran-Storyline, wir können ja sagen, das wird ja jetzt natürlich potenziell irgendwie zusammengelegt. Ja? Jon Snow könnte jetzt auf Bran irgendwie treffen in Crassus Keep.
Richtig, das ist vielleicht ein bisschen unter den Tisch
angezogen,
gefallen, dass die jetzt gefangen genommen wurden von diesen
Psycho. Da bin ich optimistisch, weil wir konnten ja mit der Bran-Storyline bis jetzt nicht so viel anfangen.
Richtig.
Und die haben sich ja seit der ersten... oder seit der dritten Folge in der ersten Staffel nicht gesehen. Oder?
Das ist ja eigentlich ganz interessant auch, dass vielleicht das eine Entscheidung war, eine bewusste Entscheidung von den Serienmachern, jetzt auch Bran auf diese Gruppe treffen zu lassen und dementsprechend, also zwischendurch gab es noch eine kleine Szene, wo Sam John erzählt, dass halt Bran über die Mauern weg ist, also dass er im Norden ist. Also er hat ja eigentlich versprochen, dass er es John nicht erzählen wird, aber John weiß Bescheid. Und eventuell treffen die dann doch mal aufeinander. Und
wo haben sie eigentlich Rickon gelassen?
Der ist mit Osha unterwegs Richtung nördlicher Osten. Da ist noch so ein Rückzugspunkt, ein Örtchen. Ich glaube, die Menderlis sitzen da. Ich komme jetzt nicht auf den Namen des
Sitzes. Dann könnt ihr ja vorher auch noch auf ihn
treffen. Das ist noch ein alter Verbündeter von den Starks sozusagen.
Hannah, du wolltest noch?
Ja, ich muss gestehen, ich fand die Folge, ich fand es auch schön vom visuellen Aspekt, genau wie Thomas sagte, einfach weil mir ist echt einer abgegangen bei dem ganzen Licht und bei den Kostümen, endlich mal diese wieder in voller
Pracht. Das Schwert ist auch geil von
Ja, der Knauf, ne? Wieder, also ich fand's auch.
Aber wenn ich überlege, dass jetzt Brienne mit so einem Knauf durch das, also vielleicht hilfreich, wenn du einen Löwenknauf hast, der Lannister-Zeichen, ne? Aber wer weiß, wen sie dann trifft und was das dann für Folgen nach sich ziehen könnte.
Und ich muss gestehen, das war wirklich, also wie gesagt, die Folge, wo ich am meisten Angst hatte und Ekel. Also durch Cresta, ich hatte Angst um Mira, also boah, holla die
Mira war bei mir auch, ja.
Also boah, was da jetzt alles passiert, also fand ich sehr, sehr hart. Diese Fantasy-Elemente mit den White Walkern bin ich nicht so der größte Fan von. Das ist mir irgendwie zu Fantasy-lastig, würde ich fast sagen. Ich bin da eher so die Mittelalter-Ritter.
Aber Drachen sind okay.
Drachen sind okay, weil ich ja Dani mag, im Gegensatz zu dir.
Nein, ich mag Drachen auch, aber ich
mag Dani nicht.
Ich mag meine Drachen aber lieber als intelligente Wesen, die auch shapeshiften können und dann vielleicht Menschen sind. Also typische
Drachenbox.
Also D&D-Drachen. So,
und ich gebe euch absolut recht, also ich finde doch auch, dass die Staffel wahnsinnig viel Tempo hat. Ne? Und wir wissen ja auch, was jetzt werden ja auch wieder so die Steine zurechtgelegt. Ja. Ne? Wir wissen jetzt, okay, kommt jetzt noch irgendwie ein Trial oder nicht? Was passiert mit den White Walkern? Was passiert mit Mira und so in Cresta's Keep? Wird John früh genug kommen oder nicht?
Ganz anders Ende Littlefinger noch, komplett anders unterwegs.
Also deswegen, da sind auch die Buch, wie hast du es vorhin genannt?
Die Buch-Snobs.
Snobs, genau, sind auch wirklich, also... Wer weiß. Also ich finde auch, dass das Tempo ist super von der Staffel und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge.
Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, weil ich im Vorfeld gehört habe, es wird 3 Höhepunktfolgen geben und diesmal wird wohl eine davon die 10. und nicht die 9. sein. Mhm. Also es soll so ein richtig Finale werden dieses Mal. Und das erste hatten wir ja in Folge 2, würde ich mal ganz stark annehmen. Deswegen, also jetzt irgendwo auf dem Weg vor Folge 9 noch, muss ja jetzt irgendwie in den nächsten paar schon wieder irgendwas Krasses kommen. Und da bin ich...
Ja, beziehungsweise kann man sich jetzt fragen, ob das jetzt mit dem White Walker schon irgendwie ist. Nee, man weiß ja nie, was da als so krass inszeniert
ist. Ich weiß jetzt auch als Buchkenner, was 2 und 3 ist. Würde ich sagen, weiß ich.
Ich bin mir auch sehr sicher.
Oh, verdammt.
Also ich meine, ein Buchleser, der sich die Titel anschaut, der
Ich werde den
Titel hier nicht nennen, aber ein aufmerksamer Buchleser, der sich die Titel schon bekannt sind, wenn einzelne Folgen anschaut, der kann sich schon zusammenreimen, wann was passieren wird.
Na gut.
okay, ich würde sagen, wir schließen erstmal die Folge Oathkeeper ab. Soweit. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt etc., schreibt ihr immer an podcast@zanejunkies.de. Alle unsere Folgen findet ihr auf zanejunkies.de/podcast und wir machen noch ein bisschen eine kurze Feedback-Runde vom letzten Mal. Und zwar haben wir mehrere Mails. Wer möchte denn anfangen? Frau Hugel?
Nee. Frau Hugel? Ja, ich bin eigentlich was eher Witziges als jetzt super Informatives.
Soll ich erstmal was Informatives?
Oder ich kann auch mal was direkt zum Inhalt der Serie oder des Universums von Game of Thrones hinzufügen. Und so haben wir eine E-Mail bekommen von Martin Hehle. Erstmal vielen Dank. Der hat uns nämlich nochmal informiert, wie das war mit den Dornish People und Aegon the Conqueror. Wie sich halt das Völkchen im Süden von Westeros gegen ihn durchsetzen konnte. Und da schreibt er, da ich ein kompletter GOT-Nerd bin und die Bücher gelesen habe, will ich hier ein bisschen mitdiskutieren. Ihr habt euch doch gefragt, wie Dorne als einziges Königreich Aegon the Conqueror zurückschlagen konnte. Das lag daran, dass zum einen Aegons Drachen ihm in Dorne aufgrund der Landschaftsbeschaffenheit, Wüste und Berge, wenig nützten. Zudem nutzten die Dornishmen als einziges Königreich modernere Guerilla-Taktiken, mit denen sie Aegon immer wieder verscheuchen konnten. Also cleveres Völkchen, was die Kriegsführung anscheinend angeht.
Ja, wo ich mir das mit den Bergen und so und gegen die Drachen gut noch nicht so ganz vorstellen kann. Aber natürlich ist es, so offene Städte oder Flächen natürlich irgendwie anfälliger, ne? Wenn da so ein Drache drüber fliegt und mal so ein bisschen Feuer speit.
Ja, was ich nicht so ganz verstehe, also für mich war Dorne immer nur Wüste.
Ja, meiner Vorstellung auch sehr flaches, karges Land.
Ich stelle mir so, wäre vielleicht so ein bisschen Canyon-mäßig vor. Und vielleicht können da echt die Drachen, wenn die sehr groß sind, natürlich nicht so gut manövrieren.
Und ich meine, die Guerilla-Taktiken gegen Fußvolk klappt das vielleicht ganz gut, aber wenn ein Drache mal Feuer speit, macht der mal locker.
Ich glaube, in der Geschichte gab es ja auch so eine Battle of the
weiß nicht, The Battle of the Fire oder irgendwas, wo dann wirklich die normalerweise die Soldaten sich auf so einem Feld getroffen haben. Mhm. Und wenn das natürlich die Strategie war damals, kein Wunder, dass dann die Drachen einfach rüberfliegen mussten, ja, und die irgendwie weggeburnt haben. Weggebrannt haben. sorry, liebe englische Hasser.
Auf jeden Fall vielen Dank an Martin für diese kleine Information. Und er hat noch einen kleinen Witz für uns parat, den wir leider noch nicht gebracht haben. Und zwar geht es um den lieben Mario. Der bis jetzt,
war das von ihm?
Das war von ihm, oder?
Nee, das war das, der... Ach. Sorry, das ist der Name.
Und von wem ist das? Oh, von Nikolai.
Genau.
Oh, shit. Sorry, Nikolai. Die E-Mail kam natürlich von dir über Dorn. Martin, du bist auch ganz cool.
Das kam via YouTube. Nur so nochmal. Ah, okay. Du könntest auch bei YouTube natürlich kommentieren.
Jetzt verstehe ich dieses Blatt. Ja. Gut, dann noch den Witz von Martin ganz kurz, bevor ich abgebe. Und zwar haben wir Mario immer noch nicht Mario Naharis genannt.
Ha! Ja. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet.
Da hat Martin uns netterweise darauf hingewiesen. Ja. Und danke nochmal, Nikolai. Es tut mir leid, dass ich die E-Mail gemacht habe.
Ich habe noch eine kurze technische Sache, und zwar hat uns Silas gefragt, der hat nämlich gesagt, er hört unseren Podcast immer über Soundcloud und war jetzt ein bisschen verwirrt, weil die aktuellen Folgen oder die letzten Folgen da nicht mehr verfügbar waren, und wir werden jetzt nur noch auf Soundcloud immer die letzte Folge oder maximal die letzten zwei, ich glaube, wir können zwei Folgen dort hochladen, weil das wurde jetzt einfach zu viel. Wir werden jetzt uns hauptsächlich auf iTunes, ihr könnt es natürlich per RSS-Feed weiterhin abonnieren, findet ihr die Links auf unserer Seite, und über YouTube schauen. Aber ja, bei Soundcloud immer noch die letzte Folge, aber leider nicht mehr der Back-Catalog sozusagen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr, aber am einfachsten ist sowieso das Abo per RSS-Feed. Wenn ihr irgendwie einen Podcatcher oder so habt, dann verpasst ihr sowieso keine Folge, und die Folgen werden automatisch einfach reingeladen. Ja, das zu den Leuten, die sie gefragt haben, wo wir jetzt bei Soundcloud abgeblieben sind. Also vorerst nur die letzte Folge immer.
Genau, und dann habe ich noch was Kleines von einem weiteren Mario. Scheint ja ein sehr, sehr gängiger Name zu sein. Der schreibt, hoi, habe ich das im aktuellen Podcast richtig verstanden? Ramsay Snow.
So sagen wir hallo.
Die Marios.
Genau.
Ahoi, hoi.
Ist der Sohn von Roose Bolton und Hannah, in Klammern huge. Roose Bolton mag üppig große, eben huge women. Die Beschreibung der schönen Jagdszene klang jedenfalls sehr nach Mutterstolz für mich. Es würde zumindest die verschwundenen und später gehäutet aufgefundenen Serienjunkies-Praktikanten erklären.
Ich habe meine Haut noch. So wie es ja gesagt.
Ja, Rima, ne? Rima studiert gar nicht in Dortmund.
Aufgeknüpft. Dortmund ist wie Belize. Genau. Falls sich noch jemand dran. Halb Jahre alte Referenz in so einer Serie.
Doch, Belize. Und ob Drax in Moonraker die Hunde selbst gezüchtet und trainiert hat, erfahren wir auch nie. Kleiner Callback an meine Moonraker-Erinnerung. Also vielen Dank, Mario, sehr gelacht. Aber ja, leider bin ich ja nicht, falle ich nicht ins Beuteschema von Roose Bolton, obwohl ich ihn wirklich ziemlich hot finde. Ich hoffe, er kommt nächste Folge wieder vor.
Ja, und wir haben noch einen kleinen Neuzugang für unsere Kartei, wenn dann der Daniel Klein damit einverstanden ist. Der hat nämlich einen Bachelor of Arts in Wirtschaftspsychologie und hat uns einen ziemlich ausführlichen Text geschrieben über die psychologische, in Klammern psychopathologische, Betrachtung von Jeffrey Baratheon und Ramsay Snow. Wir hatten da ja letztes Mal so ein bisschen gerätselt, wie die beiden zu unterscheiden sind, ob das jetzt beide Soziopathen sind und inwiefern die ähnlich oder nicht ähnlich sind. Und der Daniel geht so ein bisschen darauf ein, dass man ja unterscheiden müsste, wie die beiden aufgezogen wurden und groß geworden sind. Oder ja, auch nicht so groß in Joffrey. und zwar, dass Joffrey ja so als Urban Prince so in der kosmopolitischen Hauptstadt mit ganz anderen Erwartungen aufgewachsen ist, als jetzt der Bastard Ramsay, dem er ganz schön viel Sozialkompetenz und auch einen hohen IQ attestieren möchte. Und im Gegensatz dazu hält Daniel, glaube ich, den Joffrey für etwas kranker. Er führt nämlich hier an, bei Joffrey allerdings darf eventuell von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung ausgegangen werden. Und er gibt hier schönerweise auch noch die Katalognummer dieser Störung an. Das ist nämlich ICD-10 F60.2, für alle, die es mal nachschlagen wollen.
Ganz kann ich bestätigen.
Was sich laut Krankheitsdefinition folgendermaßen ausdrückt. Kaltes Unbeteiligtsein, Rücksichtslosigkeit, Missachtung sozialer Normen, geringe Frustrationstoleranz, kein Schuldbewusstsein, niedrige Schwelle für aggressives Verhalten, Beschuldigungsneigung etc. Ich weiß nicht, vielleicht also ich könnte mir fast vorstellen, da gibt es noch Sachen, die noch fast besser auf ihn passen müssten, oder? Das klingt alles so ein bisschen harmlos.
Ja, die Mail ist ja auch noch ein bisschen länger.
Wir können die jetzt nicht komplett, aber er sagt noch was ganz Interessantes über Ramsay, nämlich, dass er das alles sehr intelligent und berechnet eigentlich macht, um seinem Daddy zu gefallen. Und er sagt außerdem zum Schluss, Ramsay trinkt wie sein Daddy keinen Alkohol, der ihn zusätzlich psychotisch oder unüberlegt machen könnte. Ramsay hat seinen Plan und zieht diesen einfach durch. Ein extrem hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, um seinen Papa stolz zu machen und ihm die Gunst zu geben, ein normales Leben als Bolton führen zu können. Also das finde ich schon bemerkenswert, wenn Ramsay tatsächlich wirklich das aus reinem einer Berechnung macht.
Und, es ist, darf ich nicht vergessen, es gab ja diese Sache, wo er... Greyjoy Theon, damals quasi freigelassen hat und dann so getan hat, als würde er mit ihm abhauen oder ihm helfen abzuhauen, nur um ihn dann wieder zurückzubringen.
Ja. Also ihm gefällt das war schon ein bisschen zu sehr.
Das
ne?
war schon, das darf man nicht vergessen. Mhm. Also na klar, da gehört eine gewisse Intelligenz und auch ein gewisser Plan irgendwie dazu. Ne? Ihn so krass zu brechen, wie er es jetzt eben getan hat.
Ja. Aber vielleicht, Daniel, kannst du uns mal schreiben, ob das okay wäre für dich, wenn wir deine Mail als Artikel auch veröffentlichen bei serienjunkies.de, denn ich finde, du hast dir wahnsinnig viel Mühe gemacht. Es sind zwei DIN A4 Seiten geworden komplett und ich finde es sehr, sehr interessant und ich glaube, unsere Leser würden es auch interessant finden. Also schreib uns einfach nochmal an Podcast und sag irgendwie yay or nay. Und ich möchte auch nochmal betonen hier, ich mach mal Geräusche. Das ist die Kartei der Rolodex und unter P
kann man
der
das erste... Drehen?
Okay. Mach dir mal das im Ton. Dreh mal.
Kartei.
Unter P, Daniel, bist du jetzt aufgenommen. P wie Psychologie. Ja. Also für auch in Zukunft.
Nein, W wie Wirtschaftspsychologie.
Auch in Zukunft, also wie gesagt, wir haben die Kartei, deine Kontaktdaten sind da drauf. Ich hoffe, wir dürfen dich kontaktieren, wenn wir wieder Fragen haben. Vielen Dank und wie gesagt, schreib uns kurz eine Mail, ob wir deine sehr, sehr ausführliche Mail auch veröffentlichen dürfen bei serienjunkies.de. Danke dir.
Ja, dann sind wir, glaube ich, durch für diese Woche mit der vierten Folge. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche ist dann schon Halbzeit quasi.
Ja, fatz.
Und dann sagen wir noch kurz Tschüss, beziehungsweise nennen noch unsere Twitter-Handles, wenn wir sie...
Twitter.
Wo ihr uns erreichen könnt. Ich fange mal mit Hannah einfach an.
Die Dame. Ja, wow. Ihr könnt mich erreichen unter Twitter unter @mediahore, MediaWhore. Und dich, Mario?
Mario
Nares.
Leider unter @firewalkwithme mit 2 E am Ende in einem Wort.
Mich findet man unter @JohnFerrari mit einem Y anstelle eines J am Anfang.
Das ist alles so kompliziert, ne?
@picknicker83
findet ihr mich auf Twitter. Und ihr könnt es immer schreiben an podcast@serienjunkies.de. Hanna,
und
was?
Ihr könnt ja Urlaubswünsche bzw. Urlaubsgrüße könnt ihr natürlich den Philipp unter Konsumkind schicken. Unter
genau. Twitter. Dann müssen wir mal schauen, in welcher Konstellation wir nächste Woche wieder da sind.
Da war noch was. Wollte ich noch sagen. Sorry. Wir haben noch einen schönen YouTube-Kommentar bekommen, extra für Philipp. Und zwar von Uga Diederichs, der da sagt, Riesenlob an Philipp, der viel zu wenig Lob bekommt. Wie ich finde. Und schöne Grüße an Troddel, die The Walking Dead so schön versüßt hat. Weiter so. Also nochmal ganz liebe Grüße an @Troddel, das ist die liebe Tordes natürlich, und @Konsumkind, das ist Philipp, der dann nächste Woche wieder mit dabei ist.
Genau. Ja, und dann bis nächste Woche, würde ich sagen.
Jo. Ciao.
Tschö.
Tschüss.